Hallihallo und herzlich willkommen heute zur 128. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Die heutige Episode setzt die mehrteilige Serie rund um den österreichischen Wein fort. Der Podcast Sommer gehört also Österreich. Diesmal nimmt Fred Leumer am Mikrofon Platz. Fred ist Winzer in zwei ganz unterschiedlichen österreichischen Weinbaugebieten. In seiner Langenläuser Heimat im Kammtal und in der Thermenregion südwestlich von Wien, wo er in Gumpoldskirchen 2005 das weit über die Landesgrenzen hinaus bekannte Weingut von Gottfried Schellmann übernommen hat. Im Interview spreche ich mit ihm heute über die Terroirs des Kammtals, seinen Weg zur Biodynamie und die Lernprozesse, die damit einhergehen und wie er es schafft, Tempo und Langsamkeit gleichermaßen in sein Leben zu integrieren. Wie kaum ein anderer Winzer steht Fred Leumer für ständige persönliche Weiterentwicklung. Stillstand kennt er nicht und doch wirkt er bei der Begegnung ungemein relaxed und geerdet. Seinen Betrieb entwickelt er von einem bäuerlichen Kleinbetrieb, der Jahr aus Jahr ein die örtliche Gastronomie mit einfachen, gefälligen Weinen in preiswerten 2-Liter-Flaschen beliefert, hin zu einem Hightech-Weingut, bevor er dann sozusagen den Kurs wechselt und den Weg zu einem biodynamischen Gut einschlägt und die Weinbereitung sukzessiv und im Einzelfall pragmatisch nach interventionsarmen Low-Tech-Prinzipien organisiert. Das alles mit sehr viel Gespür für Mensch und Natur, Ästhetik und Architektur. Wir haben lange in seinem Haus in Langenlois zusammengesessen und ein spannendes, wirklich sehr lebhaftes Gespräch geführt. Dabei verging die Zeit wie im Fluge und so ist eine außergewöhnlich lange Podcast-Episode dabei herausgekommen. Alle Schneideversuche scheiterten, weil mir das Besprochene zu wichtig, zu interessant, zu wertvoll erschien, um einfach vernichtet zu werden. Ich hoffe, das ist ganz in eurem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer. Nun aber, Bühne frei für den Protagonisten der heutigen Episode, Bühne frei für Fred Leumer. Los geht's! So, hallo lieber Fred, ich freue mich bei dir im Kammtal zu sein.
Danke, schön, dass du da bist, Wolfgang.
Ja. Das ist ein warmer Tag, den wir uns ausgesucht haben, aber dafür hast du jetzt ein kühles Fleckchen gefunden, das finde ich klasse.
Ein bisschen haben wir ja Glück, weil heute ist der kühlste Tag der Woche.
Es wird noch mehr.
Ja, es wird mehr.
Aber wir haben schon über 30, 31
okay.
Waren es gerade eben.
Aber es werden 37.
Ja. Seit wann hast du dieses Weingut?
Na, ich bin da reingeboren, also ein Leben lang und ein Leben lang im Prinzip irgendwie mitarbeitend, am Anfang natürlich als Spaß, dann als begeisterter Traktorfahrer und irgendwann halt dann die Weinbauschule gemacht.
Ich habe auch als Traktorfahrer angefangen, aber dann ebbte die Begeisterung wieder ab.
Ja, ich habe sie immer nur ein bisschen. Ich gebe zwar zu, dass ich die modernen Traktoren gar nicht mehr fahren kann. Ich nehme immer den Ältesten bei uns, wenn ich fahren möchte. Aber es hat schon was. Also man erinnert sich dann an die Jugend ein bisschen zurück.
Und ich komme jetzt von der Donau hoch, also über Krems hierher. Da war ich heute Morgen die ganze Weile an der Donau selbst. Dann fährt man so ein bisschen bergan und hat das Gefühl, man kommt in eine komplett andere Landschaft. Die Szenerie wechselt.
Es ist tatsächlich so. Ich meine, das Donautal ist schon pompös in einer gewissen Weise und die Terrassen gehen hoch rauf und die Donau. Also ist einfach ein sehr schöner Landstrich. Und hier wird es dann ein bisschen, man könnte fast sagen, ursprünglicher, vielleicht auch wilder. Und man, das merkt man natürlich nicht gleich, aber hier ist es dann schon tagsüber ein Tick heißer und nachts immer kühler. Man sieht das halt sehr schön, wenn man mit dem Auto fährt, da kann man es beobachten und wenn man aussteigt, merkt man es dann sowieso.
Was bedeutet dir das Kammtal?
Ja, das ist Heimat, da bin ich geboren, da bin ich aufgewachsen. Habe interessanterweise, aber vielleicht geht das den meisten so, schon eine Zeit gebraucht, um es zu realisieren, wie schön es da ist. Am Anfang ist man immer, könnte man bald sagen, neidisch auf eine Toskana oder Wachau oder die Steiermark. Das sind alles wunderschöne Landschaften, Weinlandschaften. Und irgendwann bin ich dann zurückgekommen einmal und dann, ich weiß noch ganz genau, in Gobelsburg gibt es einen Aussichtsturm gestanden und da haben wir gedacht, wow, das ist eigentlich schon wahnsinnig schön. Und es wird auch immer wieder, gerade heute wieder, von Besuch aus London bestätigt, dass es hier wunderschön ist.
Manchmal ist es ja auch so, dass die Schönheit, wie der Spruch sagt, im Auge des Betrachters liegt, dass man auch mit, sagen, manchmal auch braucht, ein bisschen, um etwas schön zu finden. Es gibt Dinge, die sind auf den ersten Blick einnehmend und du hast den Begriff pompös genannt und andere haben sozusagen etwas eine andere Art von Schönheit, die ist vielleicht subtiler und nicht so augenfällig.
Das ist richtig. Aus meiner Sicht ist fast wie beim Wein, nicht jeder Wein schmeckt gleich beim ersten Schluck. Man muss sich manchmal rantasten, aber dann lässt er möglicherweise nicht mehr los.
Und das Gebiet ist ja von der Ausbreitung her in der Rebflächen deutlich größer als die Wachau, ne?
Ja, das ist mehr als doppelt so groß. Wir haben natürlich auch sanftere Hügel und dann durchaus Ebene, also nicht nur der unten am Fluss, wenn man so will, auch natürlich oben auf 350, 400 Meter, wo man früher es relativ schwer gehabt hat, noch Wein reif zu kriegen oder Trauben reif zu kriegen. Und heute sind wir wahnsinnig froh, dass wir diese Höhen haben.
Diese Höhen, diese kühleren Flecken.
Genau.
Und insgesamt, wie würde man, wenn man sich mal auf den Punkt bringen wollte, was ist das Besondere des Terroirs, also Klima, Böden, und wie unterscheidet es sich dann auch von benachbarten Gebieten im Kremstal?
Ich meine natürlich diese Gebiete, Kremstal, die Wachau, das Dreisental, vielleicht schon ein bisschen anders das Dreisental, aber auch der Wagram dann, liegen sehr eng zusammen und haben natürlich Gemeinsamkeiten. Klar, man das große Klimasystem, pannonischer Einfluss aus dem Osten, die Donau als regulierender Faktor, den spüren wir alle, allerdings die halt näher an der Donau sind, deutlich mehr. Aber dann gibt es doch im Detail Unterschiede und vor allem im Kamptal kommt eines ganz, ganz stark und das würde ich als Vielfalt bezeichnen, klimatisch, aber noch viel mehr wahrscheinlich geologisch. Geologen nannten das hier auch die bunte Palette, weil man so alle 100 Meter an einem anderen Boden plötzlich ist. Und das macht es schon sehr, sehr spannend und bietet da ziemlich viele Möglichkeiten. Deshalb ist wahrscheinlich hier auch das Sortenspektrum ein Tick größer als in benachbarten Gebieten, wo der grüne Veltliner und in der Wachau auch der Riesling viel stärker dominiert als hier, weil hier auch die Burgundersorten und der Rotwein generell eine gewisse Rolle spielt. Und das ist vielleicht sicher eines der großen Unterschiede, also diese spannungsgeladene Vielfalt im Boden, aber auch im Mikroklima, weil wir einfach nicht diesen ausgleichenden Faktor der Donau haben und gleichzeitig aber richtig im Waldviertel sitzen. Das ist eines der kühlsten Gebiete Österreichs überhaupt und das matcht sich hier. Und,
ja, die da drunten sind ja froh, wenn sie ein bisschen Waldvierteleinfluss haben, wenn es da Taleinschnitte gibt, wo so ein bisschen was kommt von oben.
Ich meine, das ist ja sehr lustig. Vor 30 Jahren hätte mit Sicherheit noch jeder abgestritten, dass wir im Waldviertel liegen. Die Wachauer genauso wie wir im Kamptal. Heute betonen wir das sehr gerne, weil das natürlich ein Indiz ist für Cool Climate. Ja, und das ist ja heute das Schlagwort. Wie ich jung war, habe ich auf Australien geschielt und war fasziniert von diesen 14% Weinen und mehr. Heute sind die wahrscheinlich fasziniert von unseren 12% Weinen.
Aber Gneis und Klimmer und sowas gibt es hier auch?
Ja, das ist der Unterbau. Also das heißt, alles, was westlich des Kamps liegt, könnte man sagen, und nördlich der Stadt, also Langenlois, das ist alles Gneis. Und Gneis ist ja chemisch gesehen das gleiche wie Granit, nur halt durch Walzung brüchiger geworden und durchlässiger geworden. Und der Gföhler Gneis, also der Gföhl ist ein Ort hier in der Nähe, der Gföhler Gneis ist eigentlich das Prägende in diesem Gebiet. Also das macht formt die Terrassen. Und auf der anderen Seite haben wir dann aber Schotter, Donauschotter, Dreisenschotter, der hergeschoben worden ist bis vor dem Ort, wenn man so will. Und dann war das Urmeer hier tätig auch. Also das heißt, manche Lagen, wie der Käferberg zum Beispiel, das sind, kann man sich richtig als Strandzone des Urmeers vorstellen. Und die Ablagerungen sind halt dann schwere Tonböden, Sand, Schotter auch. Und dann ist halt in den Eiszeiten, also das ist halt der jüngste geologische Einfluss, alles überdeckt worden mit Löss, angeblich hunderte Meter hoch. Und heute sind nur 40% der Böden mit Löss bedeckt, also das, was nach der Erosion über Jahrtausende oder Jahrzehntausende dann übergeblieben
ist. Der Löss kam über die Alpen oder?
Der kam von den Alpen.
Von den Alpen, ja, richtig.
Also der ist, ich denke mal, gar nicht so weit geflogen. Mhm. Vor allem hier, es wird nicht viel höher zu dieser Zeit gewesen sein, aber diese böhmische Masse, wo also dieser Gföhler Gneis dazugehört, das war ja in Urzeiten ein Hochgebirge, also so hoch wie Himalaya. Und das, was heute noch da ist, also das, was zusammengeschrumpelt ist durch Erosion. Und es war vielleicht höher und deshalb hat sich der Löss dann hier angelegt, wurde angeweht und hat halt alles überdeckt und hat den Kalk hierher gebracht. Also die Böden, wo also kein Löss drüber gelegen ist, die sind eher pH unter 7, also leicht sauer, wenn man so will. Aber 90% unserer Böden sind deutlich basisch und sehr kalkreich.
Das ist nämlich unten am Fluss dann nicht der Fall, ne?
Richtig, genau. Ja. Genau, ja.
Und was hat das alles mit den Menschen gemacht hier? Sind die auch ein bisschen anders als direkt am Fluss und in den Nachbarregionen? Haben die so was Besonderes, dass man sagt, okay, das sind die Kamptaler?
Jetzt könnte es gemein sagen und ich würde es als Witz verstehen, das Tal hieß hier ein bisschen weiter und offener. Nein, also ich meine, ich denke mal, dass die Leute hier vielleicht, wobei man unterscheiden muss, die Wachau war ja vor 100, 120 Jahren doch auch eher ärmlicher. Tourismus hat es noch nicht so gegeben und Landwirtschaft war schwer. Ich meine, auf den Terrassen, die haben nicht allzu viel hergegeben. Da war es möglicherweise so, dass vielleicht die Langenläuser etwas stolzer waren und selbstbewusster waren als vielleicht ein Weißenkirchen oder Spitze. Kann durchaus sein, weiß ich nicht. Natürlich durch den Erfolg der letzten 50 Jahre hat sich das vielleicht ein bisschen gedreht, dass so im Schnitt der Wachauer ein Tick stolzer ist, vor allem auch stolzer auf sein Gebiet. Das beginnt sich aber jetzt auch wieder deutlich zu verbessern hier, weil das Kamptal halt erfolgreich ist und mit diesem Erfolg natürlich auch das Selbstbewusstsein wächst.
Und die stilistische Entwicklung der Weine, du hast gesagt, es hat sich die Qualität verbessert, das Image hat sich verbessert. Was ist heute so der Kern eines Kamptalers? Gibt es so eine gemeinsame Identität?
Ja, und vor allem, wir haben es ja auch im Prinzip ein bisschen festgeschrieben, weil nur Weine Kamptal am Etikett tragen dürfen, die quasi einem bestimmten Typus entsprechen. Ich selbst habe mit dem, obwohl ich da lange Zeit führend auch mitverantwortlich war, heute so das eine oder andere Problemchen, wenn es zu eng wird. Mhm. Wir arbeiten ja biologisch dynamisch und sind daher versucht, ein bisschen freier zu sein, was den Stil betrifft. Aber es hat eines, glaube ich schon, eine ganz klare gemeinsame Linie läuft durch. Kamptaler Weine haben immer Frische, sind sehr knackig, sind einfach geprägt durch dieses fast widersprüchliche Klima, heiß und kalt, also Säure, aber dann doch auch reife Frucht. Ich würde sie als glasklar und sehr ehrlich im Geschmack bezeichnen und vielleicht ein Tick leichter als das eine oder andere von den Nachbargebieten.
Und aber ähnliche Rebsorten, Riesling und Veltliner spielen eine große Rolle, aber es gibt noch andere.
Klar, also Veltliner Riesling spielt natürlich die dominierende Rolle. Das sind zusammen über 60% der Fläche. 25% sind Rotwein, das ist natürlich der Zweigelt und dann als nächster Stelle wahrscheinlich Pinot Noir zu nennen. Aber hier spielen auch immer schon die Burgundersorten eine Rolle. Also Pinot Blanc, Pinot Gris früher ein bisschen mehr, heute ein bisschen weniger, aber ist noch immer hier. Und natürlich Chardonnay seit den 80er Jahren. Mhm.
Und welche Rolle spielt der Schaumwein in der Region?
Das ist, würde ich mal sagen, stark steigend. Also ja, also man muss da heute den Pionieren dankbar sein. Da gibt es so quasi die älteren Pioniere wie Jurčić, die schon vor dem Zweiten Weltkrieg versektet haben. Dann gibt es einen Betrieb, den es heute nicht mehr gibt, Heimerl, die stark in den 70er Jahren schon versektet haben. Und aus diesem Grundwissen haben dann zwei Familien hier begonnen, so Ende der der 80er Jahre, nämlich Steininger und Bründelmeier vor allem mit Sekt. Und die haben, wenn man so will, die Basis gelegt und dann kamen also Jurcic aus Gobelsburg und später dann wir auch noch dazu, um Sekt zu machen. Und heute würde man sagen, hat man in Österreich zumindest einmal erkannt, dass Langenlois sicher zu den besten Herkünften für hochqualitativen Schaumwein gilt. Und es gibt hier mittlerweile Qualitäten, die international überhaupt keinen Vergleich scheuen mehr brauchen, nämlich auch mit dem berühmtesten Beispiel, das also in Blindverkostungen zigmal schon gezeigt worden ist. Und es gibt auch Fachjournalisten, auch in Deutschland, vom Meininger Verlag, die das Champagner-Magazin rausgeben, der Sascha Speicher, der einfach sagt, Deutschland, Österreich gehören neben der Champagne wahrscheinlich zu den besten Schaumweinherkünften der Welt.
Ich habe vor ein paar Tagen noch einen von dir im Glas gehabt und in der Gruppe von Experten und das hat gut gepasst.
Sehr schön. Sehr schön.
Das ist sicherlich einer der dominantesten Trends, die wir aktuell hier haben, oder gibt es noch weitere?
Naja, es laufen ja Sachen sehr oft parallel. Sekt und Langenlois ist mit Sicherheit der stärkste oder der Trend, der am stärksten Aufmerksamkeit momentan kriegt. Aber man darf nicht vergessen, dass hier auch eine große Anzahl mittlerweile an biologisch arbeitenden Betrieben sind, also biologisch und biologisch dynamischen Betrieben. Damit hat natürlich auch der, wie so schön auf Englisch heißt, Low-Intervention-Wein hier auch eine große Bedeutung mittlerweile. Also einfach, wo man versucht, Wein zu machen, ohne mit fremden Hilfsmitteln zu arbeiten. Also einfach nur mit den Dingen, die man selber aus Weingarten und Keller halt zur Verfügung hat. Mhm. Und das würde fast dann parallel als ähnlich wichtigen Trend hier im Gebiet sehen. Das löst ja auch diese Stilfrage aus, was ist Kamptal DRC, weil diese Weine natürlich dann schon ein bisschen anders schmecken, klar. Ich habe aber kein Problem, wenn man sie anders schmecken lässt, solange sie trocken bleiben. Ne? Mhm. Also wenn das ein knackig trockener Wein ist, dann ist mir das ziemlich egal, ob der jetzt ein bisschen hefiger ist und der andere vielleicht ein bisschen primär fruchtiger. Mhm. Aber als Konsument weiß ich dann, wenn ich Kamptal mir kaufe, kriege ich was Frisches, Knackiges.
Aber die Repräsentanten des Regimes sind dann anderer Meinung?
Naja, ich sitze mittendrin und wir haben große Diskussionen.
Okay. Ich will mal ein paar Bälle zuwerfen und du antwortest einfach spontan in wie vielen Sätzen noch immer. Architektur.
Architektur ist etwas Wichtiges für mich. Ich finde, Räume prägen den Menschen und insofern war es mir ganz wichtig, dass, wie wir gebaut haben, auch anspruchsvoll gebaut worden ist.
Traditionsweingüter.
Das war mein erster großer Wurf, wenn ich so will. Ich habe so 88, 89 zu Hause begonnen und bin dann bereits 92 zu diesem neu gegründeten Verein, der 91 gegründet worden ist, aufgenommen worden als absoluter junger, unbekannter Winzer. Und das war für mich schon so ein bisschen ein Adeln und da war ich sehr, sehr dankbar, dass das passiert ist und war für uns ganz, ganz wichtig. Und es ist heute, oder es ist seit dieser Zeit die führende Gruppierung hier im Gebiet und seit einigen Jahren, würde ich sagen, die führende Gruppierung in Österreich, die vor allem ein ganz wichtiges Thema vorantreibt, das ist diese Lagenklassifikation, die aber, das ist das, was man immer kennt von den Traditionsweingütern, aber die baut ja auf der Idee des Herkunftsweines. Und das ist ja auch die Idee, in die Österreich seit einigen Jahren ganz schnell vorangeht. Ja.
Und es ist regionübergreifend, ne?
Es ist heute, sind die Traditionsweingüter regionsübergreifend und es fehlen uns jetzt noch quasi 1,5 Jahre, dann sind wir in ganz Niederösterreich plus Wien. Also die Thermenregion ist ja dieses Jahr dazugekommen und in 1,5 Jahren kommt noch das Weinviertel dazu. Also das ist im Prinzip schon fixiert und es wird schon intensiv mit den Weingütern dort gearbeitet. Und das ist ja ein ganz wichtiger Schritt. Und dann hat man einmal Niederösterreich und Wien im Prinzip einmal das Kernland an der Donau abgedeckt damit, wo auch die Lagenklassifikation am meisten Sinn macht und auch die Idee mit dem Gebiets- und Ortswein. Wir kooperieren sehr eng mit den steirischen Winzern, der SDK, und es gibt Interesse natürlich vom Leiterberg bis Mittelburgenland und Südburgenland.
Okay, die Ausstrahlung stimmt also.
Ja, klar. Ich meine, es entsteht gerade so, wie soll ich sagen, so ein österreichischer VDP, ob man das jetzt gutheißen will oder nicht, lass jetzt mal dahingestellt. Es ist für uns aber wichtig, weil es eine Diskussionsplattform unter den Produzenten ist, die einen weiterbringt. Mhm. Und insofern ist das ganz, ganz wichtig.
Und du bist noch aktiv dort?
Ich bin dort aktiv, ja, freilich. Ja. Wenn ich in einer Gruppierung bin, dann bin ich meistens auch aktiv.
Andrew Laurent.
Ja, das war eine ganz wichtige Begegnung. Ich hab 2003 nach einer Kellerverkostung mit dem Thomas Teibert, der im Roussillon-Werk bzw. für Stockinger Fässer verkauft, im Keller probiert, und wir waren uns dann relativ einig, dass der 2003er so ein durchaus schöner Jahrgang ist, ohne große Problemchen. Und dann habe ich so irgendwie die Frage gestellt, irgendwie scheint jetzt alles so ein bisschen im Griff zu sein, was gibt's noch, was kann man da noch machen? Und er hat gesagt, naja, ist eh klar, auf biologisch-dynamisch umstellen. Ne? Und ich hatte aber damals wenig Ahnung. Man hat natürlich das, was heute auch viele gleich als erstes einmal sagen, nämlich Mond und Kosmos und Präparate, das ist immer das, was als erstes den Leuten einfällt. Das war auch bei mir, aber das ist natürlich nicht die Biodynamie. Und so haben wir begonnen dann 2003 zu suchen nach jemandem, der uns helfen kann, da ein bisschen mehr zu erfahren. Und sind dann schlussendlich zwar fünf fündig geworden, und es war aber dann wieder der Thomas Teibert, der mir irgendwann einmal angerufen hat und gesagt hat, ich sitze jetzt gerade beim Mittagessen mit jemandem, das ist er, den brauchst du. Und das war der Andrew. Mhm. Und der Peter Malberg, mein bester Freund, damals noch Schlossweingut Hardegg, und ich haben den Andrew dann eingeladen nach Österreich und hatten dann Anfang Oktober 2005 einen faszinierenden Tag. Also für mich war es extrem faszinierend, die Sicht seiner Dinge über Natur und natürliche Abläufe und wie man Monokultur in diesen Raum dann einbettet. Und habe am Abend dann beim Abendessen beim Flo in Langenlebern beschlossen, wir stehen jetzt um. Damals 30 Hektar und haben die im Prinzip von heute auf morgen umgestellt. Wobei man dazu sagen muss, ich habe nie Insektizide gespritzt, ich habe nie Herbizide verwendet, weil ich halt schon so ein bisschen eine Ahnung hatte, dass das vielleicht jetzt nicht das Optimum ist. Ich wusste es nicht, aber die Ahnung war wahrscheinlich da. Und deshalb war jetzt der Schritt nicht so groß, wie das vielleicht scheint. Dass er groß war, habe ich erst dann zwei, drei Jahre später festgestellt.
Da werden wir sicherlich noch mal später zukommen, zu den Auswirkungen dieser Begegnung auf lange Sicht. Loisium.
Ganz wichtig für das Gebiet. Also überhaupt keine Diskussion, und man kann den Investoren nur danken, dass sie das gemacht haben hier. Ist ja nicht so ohne, da sind ja doch ein paar Millionen reingelaufen, und dass sie das auch mit so einem hohen Anspruch gemacht haben. Ja, das war meine Angst, ganz ehrlich gesagt. Ich war nicht involviert, aber von Stephen Hall, der im Weingut war, weil unser Weingut ist schon 2000 gebaut worden, und der hat sich das angeschaut heute, halt, bevor er angefangen hat zu planen, und vor allem dann die Schweizer Erlebnisplan, die also die Bespielung gemacht haben, die waren auch hier, und mit denen habe ich das auch diskutiert, und meine Angst war, dass es irgendwas Massentouristisches wird, und da sehe ich halt das Kamptal nicht. Und die konnten mir aber relativ schnell diese Angst nehmen, und es ist auch Tatsache, man sieht nicht allzu viele Busse, weil der Anspruch doch ein sehr hoher ist dort, und es ist also eher der Individualbesucher und Weintourist, der
hierher kommt. Und was kriegt der dort?
Der kriegt in der Weinwelt eine wunderbare Erzählung über den Wein generell, über die Geschichte des Weines, über die Geschichte des Gebietes, wirklich fantastisch aufbereitet. Das meiner Meinung nach nicht nur für einen Weinliebhaber interessant ist, sondern durchaus auch für den Profi. Also ich habe mir das ganz gerne angeschaut auch. War jetzt schon länger nicht drin, gebe ich auch zu. Also die Weinwelt ist fantastisch, und natürlich daneben steht noch das Vier-Sterne-Plus-Hotel, da kriegt man halt von gut Nächtigen über gut Frühstücken bis schönes Spa alles.
Noch zwei Bälle. Nachhaltig Austria.
Eine ganz wichtige Initiative, die vor vielen, vielen Jahren der Weinbauverband aufgegriffen hat und in die Tat umgesetzt hat. Ich bin aber gleichzeitig auch ein gewisser Kritiker von nachhaltiger Austria, weil es natürlich für einen biologisch dynamisch arbeitenden Betrieb nicht so umgesetzt ist, wie man das gerne hätte. Da kommt halt leider so ein bisschen die Politik ins Spiel, die sich dann halt nicht an die Grenzen gehen traut. Und das wäre aber notwendig, weil gewisse Sachen mit Nachhaltigkeit nicht allzu viel zu tun haben. Mhm. Trotzdem sind wir zertifiziert, weil schon viele Bereiche, weil man dadurch auch alle Bereiche im Detail auch kennenlernt im eigenen Betrieb. Das ist wichtig und man beschäftigt sich ja so normalerweise nicht damit. Und damit kann man vieles auch rausziehen. Und ich bin auch dabei, weil ich es positiv verändern möchte, weil die Mitglieder, und das ist eigentlich der Vorteil an dem Konstrukt, die Mitglieder die Möglichkeit haben, es zu verändern.
Ist ja vielleicht auch ein Sprungbrett für eine Weiterentwicklung dann.
Richtig, genau. Also man, so muss man es auch sehen. Wir haben halt nur, also wir sind im Prinzip alle biologischen Betriebe am Anfang so unsere Problemchen gehabt, weil es halt sehr enthusiastisch dargestellt wurde am Markt. Und da muss man dann halt die Kirchen ein bisschen im Dorf lassen und mal sagen, das ist das eine und das ist das andere. Und die Basis, aus meiner Sicht, die Basis für nachhaltiges Wirtschaften kann nur ökologische Landwirtschaft sein. Oder das andere ist
halt. Dann kann man noch eins draufsetzen und kann dann auch gucken, dass die Flasche und die Energieverbrauch und der Vertriebsweg und.
Ne? Aber ich kann halt nicht mit einer Photovoltaik den Herbizideinsatz kompensieren. Das geht sich halt nicht aus. Ich muss ökologisch produzieren und da kann ich dann draufsetzen. Ja.
Grüner Veltliner oder Riesling?
Riesling.
Spiegel oder Heiligenstein?
Heiligenstein.
Und wie wird das Jahr 2022?
Ach, das wäre schön, wenn ich das schon wüsste. Die Voraussetzungen sind fantastisch, aber wir haben das in vielen, vielen Jahren gelernt. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben und das gilt im Weinbau ganz besonders.
In welchem Zustand war denn das Weingut, das du hast von den Eltern übernommen?
Ja.
Damals, wenn du dich erinnerst, wo hat es gestanden und wo stand das Kammtal in dieser Zeit?
Naja, meine Eltern haben ein Weingut geführt, wie man es zu dieser Zeit geführt hat. Man hat hauptsächlich oder fast nur für den Heimmarkt produziert, also Heimmarkt in dem Fall Österreich. Man hat, heute würde das alles als Landwein etikettiert werden, also man hat nur eine relativ einfache Qualität produziert. Im Endeffekt hauptsächlich Weiß und da halt an, sage ich mal, an Reschen und an Lieblichen, im Großen und Ganzen. Es war ganz eine andere Weinwelt. Die Österreicher haben in 2-Liter Flaschen verkauft und die in der Toskana haben in Bastflaschen verkauft. Also das ist ja nicht nur Österreich gewesen, sondern in der ganzen Welt. Das war ganz, ganz anders in den 70er und 80er Jahren, als das dann sich 85 und viel mehr dann in den 90er Jahren begonnen hat zu verändern und die haben das eigentlich natürlich mit ihren Möglichkeiten gut gemacht. Da gab es ja auch 10-mal mehr Konkurrenz in gleicher Größe. Heute gibt es die ganze Welt als Konkurrenz. Insofern hat sich das jetzt von der Konkurrenz nicht verbessert. Also man muss schon dahinter sein. Und dann kam eben 85 und dann kamen die 90er Jahre und dann kam das Wirken von der nächsten Generation und zu der gehöre ich. Und die hatte aufgrund der Vorkommnisse in den 80er Jahren nur eine Chance und das war echte Qualität. Und damit hat sie begonnen, alles zu verändern. Der Grüne Veltliner hat nicht 15.000 Kilo im Schnitt getragen, sondern halt nur mehr 7.000 oder 8.000 Kilo. Andere Sorten sind wichtiger geworden. Manche Sorten sind verschwunden, wie Müller-Thurgau und Blauer Portugieser. Also natürlich gibt es die noch da und dort, aber Bedeutung haben sie jetzt kaum mehr. Dafür gibt es halt den Chardonnay und den Riesling viel, viel stärker als damals. also wenn man so will, ein höherer Anteil an edleren Sorten und damit auch ein deutlich höherer Anteil an höher qualitativen Wein.
Hast du denn nochmal über ein Studium oder über Reisen oder über Praktika oder Erfahrungen auch irgendwo anders gesammelt oder bist du im Grunde ziemlich früh hier eingestiegen?
Ja, also mit Klosterneuburg und Langenlois alleine wäre es wahrscheinlich nicht so gelungen, wie es dann Gott sei Dank gelungen ist. Nein, das ist ganz wichtig, Erfahrung woanders zu sammeln. Am Anfang nach einer Schule ganz sicher mit richtiger Mitarbeit, also dass man da einfach so einen Jahresbogen einmal erlebt in einem anderen Weingut. Das habe ich heute halt an der Nahe und in Kalifornien gemacht, im Napa Valley. Und dann halt offen bleiben. Und das, ich glaube, das bin ich bis heute. Und versuche einfach Dinge, die ich wo sehe, mir vorzustellen, wie wäre das, wenn ich das jetzt umsetze, was kann man davon umsetzen, was kann man davon ausprobieren. Und das bringt dann weiter. Und heute habe ich das Glück, halt, dass ich in zwei Gruppierungen bin, die fantastische Weingüter als Mitglieder haben. Also wenn ich jetzt Respekt nehme, unsere biodynamische Gruppe in Österreich, Deutschland, Italien, alles Betriebe, die man kennt und da hat man natürlich als Mitglied dann einen anderen Einblick, als wenn ich nur als Besucher hinkomme und das bringt uns schon enorm weiter. Ja.
Darf ich daraus schließen, dass diese Organisationen, von die du gerade nochmal erwähnt hast, für dich über das rein organisatorisch-berufliche auch noch kollegiale, inspirierende Bedeutung haben?
Ja, so hat das im Prinzip begonnen. Ne? Also wir haben ja eben 2006 begonnen umzustellen mit dem Andrew Laurent und haben am Anfang einfach gesagt, Zertifizierung und dergleichen, das interessiert uns aber überhaupt nicht, sondern wir wollen einfach nur wissen, was tut sich, wenn man anders arbeitet. Dass das rechtlich nicht geht, wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht. Weil es braucht eben dann einen rechtlichen Hintergrund, wenn man behauptet, so zu produzieren. Mhm. Und das ist auch richtig, weil gerade heute viele einfach sagen, ich arbeite quasi biologisch, aber das gibt es halt nicht. Quasi biologisch gibt es nicht. Und dadurch ist dann diese Gruppierung entstanden. Aber davor war es wirklich eine eigentlich waren es zwei Schulklassen, könnte man sagen. Ne? Eine Schulklasse hier in Langenlois, betrieben von Wagram, Bernadotte, Karl Fritsch, Hirschhannes und der Moser Niki war, der aber Demeter zertifiziert ist heute, war am Anfang dabei. Und dann Schulfreund von mir ist der Gernot Heinrich und damit ist es nahegelegen, dass ich den Gernot angerufen habe und habe gesagt, Andrew. Gernot ist auch flink und spontan und schon sind die Panobele-Winzer in Golz gesessen und haben sie Andrew live gegeben. Mhm. Und aus diesen zwei Gruppen ist also ein reger Erfahrungsaustausch entstanden. Also weil das System war so aufgebaut, dass Andrew im Monat einen Gruppentag macht im jeweiligen Gebiet und dann persönliche Tage. Und einmal oder zweimal im Jahr haben wir uns alle getroffen, also die Burgenländer und wir hier. Und das war ein so fantastischer, ehrlicher Austausch, wie man ihn selten unter Kollegen erfahren kann, weil wir halt alle das gemeinsame starke Thema hatten. Und das hat sich bis heute gehalten und nur heute haben wir halt Zugang zu Foradori und zu Clemens Busch und Wittmann und Steffen Christmann, Chef des VDBs. Also das sind ja doch Leute, die einen gewissen Einblick in die Weinwirtschaft als solches, aber natürlich auch in die Produktion haben. Und das ist schon enorm befruchtend.
Das heißt, Respekt Biodyn ist eine Gruppe, in der viel Leben und viel Austausch herrscht.
Ja, auf alle Fälle. Also unterm Jahr natürlich immer begrenzter und auch regionaler. Also wir haben halt hier so eine auch WhatsApp-Gruppe und wer den ersten Ölfleck bei Peronospora sieht, schreit und erzählt, was er so tut jetzt dagegen. Und dann trifft man sich ab und zu einmal in einem Keller und probiert und tauscht sich aus. Und dann aber zwei Fixpunkte im Jahr, Jetzt vor kurzem war Respekt Johanni, also der 24. November ist ein, Juni ist ja in der Landwirtschaft ein wichtiges Datum und das feiern wir heute und da holen wir uns zwar Leute von außen auch noch dazu, die also mit Wein was zu tun haben aus der Gastronomie oder vom Handel, aber Großteil der Gruppe ist, sind Respektleute und dann eine echte interne Veranstaltung, das ist die Dezember-Einkehr, wo wir uns dann ein Thema nehmen und dieses Jahr wird es die Biodiversität sein und dazu Referenten und über zwei Tage das dann halt diskutieren. Und
ich habe jetzt gesehen, dass Sven Leiner und Ludwig Knoll ist, glaube ich, neu dazugekommen.
Richtig,
auch, ja. Auch der Herbert Zillinger, glaube ich, ist neu. Gibt es da ein bestimmtes Prozedere, bestimmte Prozesse, die man durchlaufen muss, um Mitglied zu werden? Kann man sich bewerben? Wird man ernannt? Wie ist das? Wie muss ich mir das vorstellen?
Im Prinzip wird man gefragt und dann vorgeschlagen der Gruppe. Also das ist der große Unterschied, das kann man jetzt kritisch sehen und das kann man aber so sehen, wie wir es sehen, nämlich eher positiv. Wir wollen mit Menschen zu tun haben, die eben offen und ehrlich uns begegnen. Und man sagt ja auch in der Biodynamie, man stellt nicht einen Hof um, sondern man stellt die Menschen um. Mhm. Und deshalb ist der Mensch, Steiner nannte das ja, der Mensch wird zum Mittler gemacht. Obwohl jetzt Steiner nicht immer so als den Guru da hinstellen möchte, da bin ich weit entfernt davon, sondern ich nehme einfach eine praktische Anleitung raus. Aber ein paar so Dinge sind drinnen, die haben schon was. Und gerade für so eine Gruppe. Also der Mensch wird zum Mittler gemacht und deshalb ist der Mensch auch ein ganz wesentlicher Bestandteil einer biologisch-dynamischen Bewegung, wie das Respekt ist. Und deshalb ist es uns so wahnsinnig wichtig, dass die Leute zu uns passen, schlicht und einfach. Natürlich haben wir mittlerweile ein internes Prozedere, weil wenn eine Gruppe wächst, kann es nicht immer nur Einstimmigkeit geben. Das macht auch keinen Sinn. Also es braucht dann irgendwann einfach qualifizierte Mehrheiten oder halt ein bisschen darüber hinausgehend. Aber wichtig ist, dass bevor noch jemand außen informiert wird, dass er für die Gruppe interessant ist und wann es ihm interessiert, er dabei sein könnte, wird es intern schon diskutiert, damit man nicht jemanden vor den Kopf stoßt, weil das wäre blöd.
Also ich kann jetzt nicht als Winzer kommen, anknopfen und kann sagen, ich bin seit ein paar Jahren zertifiziert bei Demeter oder wo auch immer, oder ich arbeite so, ich würde gerne bei euch Mitglied werden, weil ihr mir als Gruppe sehr sympathisch seid.
Das kann man schon und das passiert auch, aber meistens ist es ja so, dass diese Leute, die so eine Frage dann stellen, schon in unserem unmittelbaren Umfeld irgendwie sind. Also wir haben ja auch hier eben in Niederösterreich so eine eben Respektgruppe, Niederösterreich, wenn man so will, eine Regionsgruppe und da sind auch Leute dabei, die noch nicht bei Respekt sind, vielleicht nie bei Respekt sein werden, aber nur, weil sie nicht wollen, weil sie vielleicht sogar, weil sie gar nicht biologisch-dynamisch arbeiten wollen, ne? Weil sie sagen, okay, mir reicht es vollkommen, biologisch zu arbeiten. Aber die auch diesen Austausch suchen und wo wir froh sind, wenn das gute Leute sind, dass wir den Austausch kriegen. Es ist meistens so, dass die schon irgendwie im Umfeld spürbar sind.
Mich interessiert sehr, wie war für dich, für euch, auch vielleicht auch als Familie, diese Umstellungsphase. Du hast vorhin gesagt, du hast mehr oder weniger nach einem faszinierenden Abend beschlossen, ich mache das jetzt. Und das ist eine spontane Entscheidung, die aber tragfähig war, weil du hast es ja durchgezogen. Hast aber dann eben schon mal augenzwinkernd gesagt, oder nach zwei Jahren hast du schon gemerkt, so alles so einfach ist das nicht. Wie war diese Umstellungsphase und was können vielleicht auch jüngere Winzer, die sich auf diesen Weg machen oder diesen Weg sozusagen schon mal im Kopf vorausdenken, davon einem alten Hasen lernen, der das sozusagen erlebt hat und auch kritisch zurückguckt und auch reflektiert zurückguckt?
Ja, ich meine, es war damals, also man kann nicht sagen, dass es so hundertprozentig spontan war, weil ich ja 2003 begonnen habe, mich mit dem Gedanken anzufreunden, aber halt wenig gewusst habe. Ganz zum Schluss, die Entscheidung war natürlich schnell und spontan, aber das liegt halt ein bisschen auch in meinem Naturell. Und ich merke erst am nächsten Tag, dass mir die Schuhe jetzt zu groß geworden sind. Und da muss man aber dann durch, ja, und muss versuchen, da mit denen dann halt zu laufen. Ich meine, was man heute sagen kann, es ist A, technisch machbar. Technisch und technologisch machbar. Es ist also nicht Zauberei oder sonst irgendwas. Es ist auch das Risiko begrenzbar. Das ist ganz, ganz wichtig. Man braucht aber schon ein bisschen eine Bereitschaft, Risiko zu gehen. Ohne dem geht es nicht. Aber wenn ich mir das dieses Jahr anschaue, auch ganz viele konventionelle Weingärten kämpfen mit Peronospora. Also es ist nicht nur beschränkt auf Biobetriebe. Und was es ganz, ganz sicher braucht, ist Begeisterung und Enthusiasmus für die Geschichte. Weil es ist nicht jeder Tag ein Sonnentag. Und ich bin schon doch öfters wachgelegen und aufs Fenster hat der Regen getropft und hat gewusst, das ist eigentlich schon zu viel jetzt. Also nicht nur nicht für den Boden, aber für die Infektionen. Und da beginnt man dann, die Weingärten durchzugehen, wo hat man schon, wo hat man noch nicht. Und also es ist auch schon einmal stressig. Also man darf das nicht alles so einfach happy-peppy sehen und alles blüht nur und alles ist plötzlich vielfältig und alles ist plötzlich so gesund, sondern wir haben schon erstens viel lernen müssen und wir haben auch investieren müssen, weil wir müssen halt versuchen, unsere Weingärten an einem Tag oder zumindest einem Tag und ein paar Stunden im Pflanzenschutz abzudecken und das ist nicht ganz so einfach. Es ist ja sehr herausfordernd für die Mannschaft. Also vor allem in so einer Zeit, wo dann vielleicht jede Woche oder alle 6 Tage schon einmal so ein Pflanzenschutzdurchgang gemacht werden muss. Aber es wird belohnt. Also das muss man schon eindeutig sehen. Spätestens, und selbst wenn die Trauben nicht so wahnsinnig top aussehen, schmecken dann sie fast immer besser. Und vor allem man sieht es auch. Also das ist ja das Faszinierende. Am Anfang sieht man es, weil man begeistert ist. Also wenn man so in die Landschaft schaut, sieht man seine eigenen Weingärten rausleuchten. Später sieht man es, weil es tatsächlich Unterschiede gibt. Also die Trauben schauen anders aus, der Weingarten insgesamt schaut anders aus. Man hat eine ganz andere Vielfalt am Boden und ja, man wird dafür dann eindeutig belohnt. Und die Weine, das ist mir am Anfang gar nicht so bewusst geworden oder gewesen. Unsere Weine waren immer schon ein bisschen eigenständig, aber die schmecken wirklich ganz anders. Also das wird ja auch offiziell bestätigt. Das haben wir zwar nicht so gern, aber es ist theoretisch eine Bestätigung, nämlich die staatlichen Prüfnummern, die ja so funktionieren, dass der Mainstream so ein bisschen vorgibt, was ist der Gebietswein. Und wenn dann eben so ein biodynamischer kommt oder ein handwerklicher Wein kommt, dann sticht er sehr oft raus. Und es liegt einfach in der Natur der Sache, dass diese Verkoster dann sagen, nicht sagen, endlich ein Guter, sondern die sagen dann eher, ups, was ist denn da jetzt? Mhm. Ne?
Anders.
Und genau, und das ja. Schlägt sich dann leider nieder in staatlicher Prüfnummer und Verweigerung. Mhm. Wo dann einige Betriebe leider aus den Systemen aussteigen. Ja, also Herbert Zillinger, das hat schon gefallen, einer, der irrsinnig gern Herkunftswein machen würde, aber nicht kann, weil er halt im Weinviertel die staatliche Prüfnummer nicht kriegt. Gott sei Dank ist aber da das offizielle Österreich aufgewacht. Also wir haben, glaube ich, 6, 7 Jahren drauf gedrängt und jetzt ist es soweit, es wird an der staatlichen Prüfnummer gefeilt und reformiert. Es wird zwar noch ein bisschen dauern, bis man dann auch die Resultate sieht, aber es bewegt sich jetzt Gott sei Dank was.
Dann können so Leute eventuell zurück ins System, ne?
Ja, weil das ist wichtig. Das, ja. Ist,
das sind ja Botschafter letztlich.
Genau, das ist halt ganz extrem wichtig für Österreich.
Ja, ja, absolut, absolut. Nochmal auf die Learnings, die du gemacht hast. Würdest du dann im Ergebnis sagen, dass die Kurve nach oben geht, also dass man nicht mehr dieselben Fehler wiederholt, oder ist das biodynamisch aus deiner Sicht immer, auch jetzt noch, nach vielen Jahren Erfahrung, immer noch so ein bisschen ein Spiel, wo man risikobereit sein muss, oder galt das für die Umstellungsphase?
Das galt insbesondere für die Umstellungsphase, weil wir da auch ganz ehrlich gesagt in gewissen Dingen ein bisschen blauäugig herangegangen sind. Also man hat dann schon ein bisschen auch vertraut in rhythmischem Arbeiten und schon den Einsatz von Präparaten und Tees und dergleichen. Das sind Dinge, die helfen, etwas in Balance zu kriegen, aber das alleine sagt ja schon aus, das dauert. In Balance kriegt man Wachstum nicht von heute auf morgen, das dauert einfach, das ist ein längerer Zeitraum. Und was man halt gelernt hat, und aber heute weiß man das und jeder Berater würde das auch so erzählen, wenn Probleme auftreten, wenn das Wetter ungünstig ist, das Infektionen bevorzugt, dann hilft da halt leider zum Schluss nur Schwefel und Kupfer. Und dann musst du das spritzen. Und da ist es zwar toll, wenn jemand auch in diesen Phasen versucht, so wenig wie möglich von dem Zeug einzusetzen, aber da muss man dann selber abschätzen, wie weit gehe ich mit meinem Risiko. Und da empfehle ich eher auf der sicheren Seite zu sein. Ja, weil man muss ja schon die Dinge einfach sehen. Es ist zwar Kupfer jetzt nicht das Mittel, das gar keinen Schaden anrichtet, aber es richtet mit Sicherheit weniger Schaden an als alle synthetisch-systemischen Fungizide. Von anderen Pestiziden möchte ich jetzt gar nicht reden. Es ist natürlich Schwermetall, das liegt im Boden, nur das Zeug, das im Boden liegt, stammt aus einer Zeit, wo man 30, 40 und 60 Kilogramm Reinkupfer pro Hektar eingesetzt hat und nicht 2 und 3 Kilo wie heute, aufgrund einfach von modernen Formulierungen. Und dann ist es wirklich, ob ich jetzt 2 oder 3 Kilo einsetze, wenn ich mit den 3 Kilo dann meine Ernte rette, dann soll man das 1 Kilo pro Hektar recht sein. Also da bin ich sehr pragmatisch
da. Ja, man muss ja auch im Sinne der Nachhaltigkeit, ja. Wenn du deine Ernte sozusagen verfeuerst, dann ist auch nichts geworden.
Nein, und das macht ja, weil auch der Ludwig Knoll gefallen ist, Weingut am Stein, die deutschen Winzer oder überhaupt im Westen könnte man sagen, hat man ja letztes Jahr extrem gekämpft gegen Mehltau und auch einiges an Ernte verloren. Und was noch viel schlimmer ist, er hat auch Mitarbeiter verloren, weil die gesagt haben, ich tue mir das einfach nicht mehr an. Und das hat auch was mit Nachhaltigkeit zu tun. Ne? Ich kann ja nicht die Menschen verheizen, nur weil ich dann, weiß nicht, der Superökologe sein möchte. Das geht ja zum Schluss nicht aus, weil ganz zum Schluss arbeiten wir mit einer Monokultur, die man natürlich balancieren kann. Wir arbeiten mit einer Genetik, die hunderte von Jahren alt ist, nämlich unsere Sorten sind halt einmal so alt, die sind immer nur über Holz vermehrt worden und haben sie kaum anpassen können, leichte Mutation, aber das war es dann schon. Und damit müssen sie in der heutigen Zeit vor Dingen geschützt werden, die halt erst seit 150 Jahren ein Problem sind. Und da gehört halt der Mehltau dazu. Mhm. Und natürlich... Mhm. Alle von uns, und wenn wir zuerst von Trends gesprochen haben, das ist noch kein Trend, aber das wird vielleicht dann auch werden, pilzresistente Sorten. Also auch da haben wir ein Auge drauf und beobachten, also nicht nur beobachten das, sondern pflanzen das auch, um einfach zu sehen, wie passt das bei uns, wie wird der Wein, passt der überhaupt an das Kamptaler. Es macht schon einen Unterschied, ob ich jetzt 8-mal spritzen muss oder vielleicht doch nur 3-mal.
Und es braucht vielleicht auch einen menschlichen Reifungsprozess, ne, um sich letztlich dann tatsächlich auch in der Hinsicht zu einem, ich nenne es mal Biodynamiker, zu entwickeln. Das ist ja auch eine Wegentwicklung von einer Landwirtschaft, die im Grunde genommen sehr technisch orientiert ist, zu einer, die ein Stück weit auch anders mit der Natur arbeitet und dann auch diese Natur und die Prozesse und das gesamte Miteinander aller Beteiligten, Pflanzen, Tiere, Mikroben etc. verstehen muss. Das haben ja lange Zeit über ein, zwei Generationen die Bauern im Grunde genommen ein Stück weit vergessen.
Ja, aber das ist hauptsächlich, jetzt muss ich den Steiner nochmal reinholen, er hatte von einer sogenannten Hofindividualität und dem Hoforganismus gesprochen, was ich persönlich als das Grundkonzept für Herkunftswein eigentlich sehe. Ja, also, dass man wirklich nur mit den Ressourcen aus seinem Ort arbeitet. Und die moderne Landwirtschaft macht das halt nicht mehr. Also Steiner hat ja schon vor 120 Jahren gesagt, wenn man sich eben von außen Betriebsmittel reinholt, muss man eigentlich schon von einer erkrankten Landwirtschaft sprechen. Und wenn man sich das heute anschaut, mit Ausnahme des Bodens, der halt nicht zu bewegen ist, ist ja gar nichts mehr vom Ort. Ne? Man kauft sich die genmanipulierten Samen, man kauft sich den Dünger, man kauft sich die Pestizide, es kommt alles von irgendwo her und wird dann halt nur an diesem Ort gespritzt. Das kann also mit Herkunft ja gar nichts mehr zu tun haben, logischerweise. Und dass man dadurch aber sein eigenes Mikrobiom verändert, liegt ja auf der Hand. Also man tötet es nicht nur, sondern man verändert es auch ganz stark. Und das führt unweigerlich zu Problemen. Also dieses Grundkonzept dieser Hofindividualität ist eigentlich ein Zukunftskonzept. Also es muss eigentlich wieder, glaube ich, dorthin kommen, dass man mit den Sachen arbeitet, die man hier hat. Und das kann man ja sehr modern machen. Also wir machen es ja so. Wir machen Kompost mit Materialien von unserem Ort. Wir machen daraus Tee, was nichts anderes ist, als die Bakterien des Kompostes vermehren. Recht viel mehr ist das nicht. Und das spritzen wir dann wieder am Boden. Das heißt, unsere Mikroorganismen kommen von unserem Ort, die halt vermehrt werden und werden dann ausgebracht, damit sie die organische Substanz schneller zersetzen. Das ist unsere Form der Düngung und die funktioniert. Ich brauche nichts, zukaufen. Ne?
Da gehören auch Tiere dazu?
Da gehören auch Tiere dazu, die ich würde mal sagen, zwei Effekte haben. Das eine ist einen tatsächlichen Input auf der Fläche, auf der sie grasen. Also in unserem Fall sind es halt Schafe. Wir haben 25, das klingt jetzt nicht viel, aber wir können schon 15, 20 Hektar über den Winter beweiden und im Sommer halt jetzt gerade unsere Brachflächen. Also bevor ein Weingarten gesetzt wird, sind da schon 4, 5 Mal die Schafe drüber. Das hat einen direkten Input natürlich. Die fressen das Gras dort, verarbeiten es, scheiden es aus und das Bodenleben holt sie das. Und gleichzeitig hat es natürlich einen enormen emotionalen Effekt auf uns selber. Ne? Also so Schafe können dich schon runterbringen. Die können dich auch nervös machen, aber normalerweise bringen sie dich runter.
Möchte mal einen Blick werfen auf deine Positionierung und auch mal gucken, auf welchen Füßen sie steht, Fundamenten sie steht. Und normalerweise würde ich mir vorstellen, so wie wir bisher gesprochen haben, dass es da auch übergeordnete, sagen wir mal, Leitplanken gibt oder ethische Grundüberzeugungen, wo du sagst, das sind Dinge, die beeinflussen sozusagen mich überall, egal was ich tue, ob ich im Weinberg, im Keller oder im Umgang mit den Menschen unterwegs, so, das ist immer. Und deswegen interessieren mich die mal als erstes. Gibt es da sowas?
Es ist zwar so ein Schlagwort und sagt man gleich einmal, aber Ehrlichkeit ist mir schon sehr wichtig. Also in den Dingen, die man tut und die man erzählt. Ich würde es für mich nicht aushalten, müsste ich erzählen, wie ich mir denke, Wein zu machen und mache es aber ganz anders. Also es gibt ja diesen In Vino Veritas, ich weiß nicht, vielleicht bezieht sich das mit der Wahrheit auf das, wenn man mal 3 Gläser getrunken hat, dass dann die Wahrheit plötzlich im Wein liegt. Ja. Aber es wird da schon relativ viel gerne erzählt, wie so gearbeitet wird.
Das ist nicht
wird.
Dein Ding?
Nein, das ist nicht mein Ding. Ne? Also das, was wir erzählen, das tun wir ja draußen. Tatsächlich und das ist mit Sicherheit einer der obersten Leitsätze überhaupt. Also wir haben jetzt nicht eine Marketingabteilung, die dann schöne Broschüren entwickelt.
Welche dieser Grundüberzeugungen trägst du in dir, wenn du an die Arbeit im Weinberg denkst? Wie würdest du sagen, was ist da zielführend oder was ist da, was dich anleitet?
Das war und ist wahrscheinlich nur immer ein Prozess. Also ich komme ja von einer Weingartenpflege und vielleicht auch aus einer Generation, die ganz gern die Wiese gemäht hat und das Laub geschnitten und unterm Stock durfte kein Unkraut stehen und alles war schön gemulcht oder geackert oder sonst irgendwie. Und mit dem biodynamischen bekommt man dann einen anderen Zugang. Heute bin ich gerade letzte Woche ein Gespräch gehabt mit Leuten von der Gemeinde, dass man dieses Böschungsmähen in den Straßen überdenken sollte. Und vor allem wenn man dann gleich mal 10 Meter oder 15 Meter reinmäht. Oder da drüben ist also ein Wasserreservoir neu gebaut worden. Schön eingesät alles, schön gewachsen alles, aber jetzt haben sie es gemulcht. Und ich verstehe es einfach nicht, warum man Flächen abhäckseln muss im Sommer. Am Abend unterschreiben wir Bienenvolksbegehren und tagsüber häckseln wir den Viechern das Futter weg. Also das macht ja alles keinen Sinn. Und da denkt, glaube ich, keiner nach drüber. Der Einsatz von Maschinen ist manchmal genauso schädlich wie der Einsatz von Chemie. Also das sind halt nur konventionelle Waffen, wenn man so will. Das habe ich in der Weingartenpflege gelernt, dass es nicht wie Schönbrunn ausschauen muss, sondern dass das durchaus ein bisschen wilder sein darf und dann eigentlich wertvoller ist und wertvoller wird, weil einfach viel mehr kreucht und fleucht. Natürlich sind mir die Reben dann ganz zum Schluss das Wichtigste, weil ich dann guten Wein zum Schluss habe. Und man sagt zwar, die Reben müssen immer ein bisschen Stress haben, ich bin da nicht davon überzeugt. Ich finde, denen darf es ruhig ein bisschen gut gehen. Das heißt aber nicht, dass sie tief dunkelgrün mit 4 Meter langen Reben dastehen müssen. Aber sie sollen nicht leiden. Und so legen wir heute halt die Pflege an. Dass halt Böschungen ein wichtiges Gebiet sind rund um den Weingarten, dass es Sträucher und Bäume braucht und dergleichen und dass nicht alles einfach niedergehäckselt wird. Und das ist ja wirklich, daran erkennt man ja, wie schlimm die Landwirtschaft heute geworden ist, weil früher hat man Böschung gemäht mit der Sense, weil man Futter für die Viecher braucht hat. Ja. Ne? Und heute fährt man einfach mit so einem Schlegelhäcksler drüber, weil man halt hat. Und das ist also.
Das bleibt auch liegen, oder nimmt man es weg?
Nein, es bleibt liegen, natürlich. Es wird einfach nur, das ist halt für die Leute einfach schöner, wenn das abgeschlägelt ist. Ich habe viele Fotos jetzt gemacht und Gott sei Dank sieht das der Bürgermeister bei uns ein, dass das nicht der richtige Weg ist, weil wenn so Südböschungen jetzt abgehäckselt werden, die Maschinen fahren meistens auch zu tief. Das ist dann keine Böschung mehr, sondern Gstätten. Also das ist einfach nichts mehr, wertlos, absolut wertlose Flächen. Und man kann jetzt sagen, okay, der Meter in der Straße, der zählt ja nicht, aber 100 Kilometer und ein Meter breit ist eine ziemliche Fläche. Ne? So ein 10 Hektar, glaube ich, oder so irgendwas. Mhm. Und das Gleiche passiert ja bei Fluss- oder Bachbeeten und so. Da wird reingemäht und dann liegt es im Wasser und dann fault es im Wasser. Also man beschädigt die Wasserqualität, man nimmt den Insekten den Lebensraum. Mhm. Und das alles mit Diesel-Einsatz, Maschineneinsatz, mhm. Menscheinsatz, also ohne Verstand im Prinzip. Ne? Und das ist etwas, was wir heute wirklich gelernt haben in den letzten 15, 16 Jahren. Ja.
Also die Rebe zu betrachten im Kontext einer großen biologischen Vielfalt, wo alles zusammen letztlich auch gedacht werden muss.
Genau.
Und wenn man die Reben fragen könnte, ich wäre mir sicher, sie würde auch so antworten.
Ja, ich meine, ursprünglich ist sie auf Bäume gewachsen. Also es ist eine Lichtpflanze und die wollte halt drauf. Die ist mit Sicherheit keine Bratkulturpflanze. Aber das sind ja die Notwendigkeiten, die man hat. Man muss ja schon auch immer sehen, wir reden hier von Kulturräumen und nicht Naturräumen. Man muss halt einfach nur versuchen, den Kulturraum so natürlich wie möglich zu gestalten. Hundertprozentig gelingen kann das eh nicht, weil man halt einfach mit dem Maschineneinsatz und der Notwendigkeit, auch Geld zu erwirtschaften, natürlich Schaden anrichtet. Also ich büte mir als Biodynamiker nicht ein, dass ich die Welt hier rette, aber ich versuche den Schaden, den ich anrichte, so gering wie möglich zu halten.
Monokultur, Rebberg einbetten in einen Kontext, der dann schlussendlich weniger dramatisch ist, als
wenn genau, nicht tut. Genau, das ist unsere Aufgabe.
Und dass die Rebpflanze nicht kontaktscheu ist, hast du ja gerade selbst gesagt, sie ist auf Bäumen geklettert, also die liebt meines Erachtens Umgebung.
Ja, ja.
Und klar. Nicht nur ihresgleichen.
Ja. Ja, und sie liebt Licht, also eine eindeutige Lichtpflanze, so wie der Efeu eine Schattenpflanze ist und die zwar braucht es für Biodiversität und deshalb muss sie einen Baum setzen, damit er halt auch Pflanzen kriege, die lieber Schatten haben. Ne?
Du hast eben interventionsarmes Vinifizieren angesprochen. Betreibst du das auch? Was ist im Keller deine Devise?
Naja, im Prinzip verfolgt man die gleiche Idee wie im Weingarten, also mit den eigenen Ressourcen arbeiten. Im Weingarten heißt es eben der eigene Kompost, wenn man so will, in der Düngerfrage. Natürlich braucht man Pflanzenschutz mit Kupfer und Schwefel. Und im Keller heißt es, unsere Hefen, also das heißt, wir setzen keine Hefen zu, sondern es beginnt alleine zu gären. Die laufen durch den Säureabbau, das machen sie auch alleine, da braucht man nicht mithelfen. Das Einzige, was wir tun, ist eine gewisse Führung und das macht man halt mit. Also es beginnt bei der Art der Verarbeitung, ganze Traubenpressen oder doch Maischestandzeit oder doch Maischegärung, mitkämmen oder ohne. Also man hat ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Dann habe ich das Klarmachen des Saftes, die sogenannte Entschleimung. Das muss ich machen, muss ich aber auch nicht machen. Also da habe ich auch zwei komplett unterschiedliche Möglichkeiten. Dann ein Edelstahl ist was anderes als ein Holzfass. Wiederum einen Haufen Möglichkeiten und wann ich abziehe und dergleichen. Also wir versuchen zu führen und so wie wir dann im Weingarten Schwefel einsetzen, setzen wir dann im Keller auch ein bisschen Schwefel ein, damit die Dinge auch so bleiben, wie wir uns das vorgestellt haben.
Du hast jetzt die Optionen schön benannt, die es gibt. Hast du denn da Favoriten oder sagst du, nee, die Option muss ich mir schon offen halten, weil je nach Jahrgang, je nach Zustand der Trauben des Mosts muss ich eben anders. Da muss ich in diesem Jahr eher auch mal Edelstahl oder ich muss, ganz Trauben geht in diesem Jahr nicht, ich muss jetzt entbehren. Ist das so oder?
Ja, das ist im Prinzip so. Ich meine, natürlich hat man seine großen Ideen und Linien und die verändern sich natürlich auch jedes Jahr, das sind die Einflüsse von außen halt. Und dann kommt eben der Jahrgang, den man dann je nach Erfahrung halt versucht, richtig zu verarbeiten. Und da kann es dann sein, dass man einen Jahrgang halt eher mehr Ganztrauben und einen Jahrgang vielleicht eher mehr Maischestandzeit macht, wie auch immer. Holzfass sind wir momentan eh so begrenzt, dass die Entscheidung nicht so, nicht so gefällt werden muss, jahrgangsbedingt, sondern da haben wir zu wenig. Das ist die große Investitionsaufgabe der nächsten Jahre. Mhm. Also wir haben schon einiges, aber ich habe einen wunderschönen alten großen Gewölbekeller und da steht noch ein bisschen Edelstahl drinnen und der soll raus und soll durch Holzfässer ersetzt werden, sodass der Keller so wie vor 100 Jahren auch nur mit Holzfässern bestückt ist. Weil ich schon ein großer Fan bin von diesen warmen, natürlichen, atmungsaktiven, wenn man so will, Materialien. Vielleicht auch, also wir haben zwar Gweberis, Ton ist sicher auch ein super interessantes Material, weil es halt keine Nebentöne abgibt. Aber auf der anderen Seite ist das Holzfass doch eher die Tradition hier, deshalb setzen wir da ein bisschen mehr auf die Holzfässer. Mhm.
Wie geht ihr, du hast ja keinen ganz kleinen Betrieb, ne? 85 Hektar, wie ist das Arbeiten mit den Mitarbeitern, was hast du da, was verfolgst du da für, ich würde sagen, soziale Beziehungen, da gibt es ja auch Phänomen, Nachhaltigkeit, dass man so ordentlich entlohnt und so weiter und so fort, gibt es da auch ein paar Werte, wo du sagst, ja, das ist für uns hier als auch Familie, als für mich als Chef wichtig?
Mitarbeiter, das lernt man aber, glaube ich. Also am Anfang hat man Mitarbeiter, weil die Arbeit erledigt werden muss. Und man lernt dann aber mit der Zeit, dass die ja eigentlich dieses ganze Gerüst zusammenhalten, das man da hingestellt hat. Und deshalb auch nicht nur wichtig, sondern im Zentrum stehen. Aber so wie man die Weingartenpflege und den Keller und all diese Dinge lernen muss, so muss man da auch den Umgang mit Mitarbeitern lernen. Also der eine hat es halt gegeben, kann sein. Ich gebe zu, ich muss es lernen. Weil ich auch wahrscheinlich auch sehr fordernd bin, wird mir zumindest immer wieder mal gesagt, dass ich zu viel verlange von den Leuten. Das hängt aber mit meinem eigenen Anspruch halt zusammen und dann gibt es immer wieder natürlich einmal Reibereien auch. Aber wir haben Gott sei Dank mittlerweile ein sehr gutes Team, das auch bereit ist, diese langen Tage zu gehen, vor allem beim Pflanzenschutz oder dann bei der Weinlese, das ist ja nicht so selbstverständlich. Also Weinbau lässt sich aus dem Homeoffice halt einfach nicht machen. Und dadurch haben wir auch immer mehr Mitarbeiter, mit denen man auch einen persönlichen Kontakt aufbauen kann.
Das heißt, wenig Fluktuation?
Nein, also in den wichtigen Positionen nein, in den Positionen, die halt saisonal bedingt sind und so, schon. Man muss ja dazu sagen, die Arbeit ist eine nicht ganz leichte und für einen ältere Menschen so wie mich, dann auch schon zu anstrengend manchmal. Und dann ist es natürlich verständlich, wenn einer sagt, ich schaffe das einfach nicht mehr. Ne?
Und ich habe ja vorhin gesehen, ist nicht mehr da, dein Sohn. Hat der schon Interesse da an diesem Bereich? Oder?
Also jetzt, er ist jetzt 17 und jetzt das dritte Mal im Sommer für einen Monat dabei. Und durch sein Alter hat er auch begonnen, Wein zu trinken. Mhm. Und interessanterweise ist er deutlich mehr beim Naturwein als beim, beim Klassiker. Was wahrscheinlich also ein bisschen die jungen Leute sind, also denen sagt es scheinbar mehr zu, dieser traubig-saftige Geschmack der Naturweine. Mhm. Er entwickelt Interesse, aber er entwickelt auch Interesse zu Börsen und Aktien und zum Wirtschaftsleben. Mhm. Und also er ist da sehr vielfältig aufgestellt. Und ich meine, Wirtschaft wäre jetzt vielleicht gar nicht so falsch, dann kommt einmal vielleicht auch Geld ins Haus.
Okay. Stilistik eurer Weine. Du hast gesagt, die sind in vielen Verkostungskontexten dann erkennbar. Wie würdest du sie einem erklären, der sie gerade nicht probieren kann, aber schon ein bisschen Weinerfahrung hat, der also ein paar Weinbegriffe, auch Beschreibungen schon gehört hat und damit was anfangen kann? Wie würdest du sagen, das ist mein Stil, meine Handschrift und ein Teil davon ist sicherlich auch Kammtal, aber ein anderer Teil ist auch meine Interpretation von Kammtal. Wie würde das ausfallen, deine Beschreibung?
Gut, das ist es ja immer. Ne? Also die Interpretation des Winzers ist eigentlich immer fast das Stärkste. Wenn man sich zum Herkunftswein bekennt, versucht man sich halt nur ein bisschen einzuordnen in die Herkunft. Weil Herkunft ist ja immer ein kollektives Verständnis, was schmeckt bei uns wie. Wir haben aber immer schon scheinbar eine relativ prägende Handschrift gehabt, weil es, also selbst wie wir konventionell gearbeitet haben und selbst wie ich auch mit Reinzuchthäfen und Enzymen und was weiß ich was alles gearbeitet habe, haben Leute wie ein Pfarrer Denk, der mit Sicherheit einer der ganz großen Weinnasen war, haben gesagt, er kennt das. Mhm. Wenn er es blind kriegt, erkennt er den Läumer. Also irgendwas dürfte schon gewesen sein, was eine prägende Handschrift ist. Heute wahrscheinlich noch viel mehr, weil wir ja gerade in die Richtung auch wirklich ganz bewusst arbeiten. Was aber den Weinen immer so nachgesagt wird, das ist zum einen einmal das klare Puristische, also keine Schnörkel dran. Kann man jetzt ja festmachen an irgendwelchen Gär- und Primäraromen plus Restzucker, also das haben wir mal nicht, das machen wir einfach nicht. Sie haben mit Sicherheit eher eine sozusagen vertikale Ausrichtung. Säure ist mir wichtig und Säure unterstützt aber dann eben Salzigkeit, Mineralität und die Länge eines Weines. Also deshalb diese Idee der vertikalen Ausrichtung, was ich lieber habe als diese doch barockeren Weine. Mhm. Und ich glaube, sie haben sehr viel Tiefe, weil diese, eben wie gesagt, die Trauben aus biodynamischen Weingärten schon ein bisschen anders daherkommen. Die sind, also die Weißweintrauben sind dunkler in der Farbe, gelber. Man sieht das auch deutlich, wenn man so eine Reihe von Weinen herstellt und dann eben diesen von uns reinstellt, dann wird man feststellen, der ist dunkler. Das Kräftige in der Farbe. Und dieses Kräftige setzt sich meiner Meinung nach in den Aromen auch fort. Ich sage aber jetzt nicht besser, schlechter, aber einfach kräftiger in den Aromen. Und da braucht man aber dann einen Tag oder zwei Zeit. Sie entwickeln sich mit Luft. Also was meiner Meinung nach ein Zeichen ist von Haltbarkeit und auch von sehr haltbaren, robusten Aromen.
So, Fred, ich sehe, du hast uns was eingeschenkt.
Ja, wir beginnen mit etwas, was immer wichtiger wird in Langenlois und auch bei uns im Weingut. Das ist Sekt. Und das ist jetzt unsere große Reserve. Ein Sekt aus Langenlois, Blanc de Blanc. zwei Drittel Chardonnay und dann noch Pinot Blanc und ein bisschen Pinot Gris. Mit Jahrgang als große Reserve, nämlich 2016, wir haben das immer auf den Rückenetiketten dann drauf, wenn der Wein in die Flasche kam, nämlich 2017, und waren degorgiert, in dem Fall Juni 2022, also jetzt, vor kurzem. Und das ohne jede Dosage, also Brut Nature.
Zum Wohl.
Zum Wohl. Finde ja Sekt ein super spannendes Thema, weil es eine Möglichkeit ist, Wein mit ganz, ganz wenig Schwefel haltbar zu machen, wenn man so will. Der ist ja, also der ist eben nach einem Jahr nach der Ernte erst in die Flasche gekommen und war die meiste Zeit in diesem Jahr auf seiner vollen Hefe von der ersten Gärung. Dann hat er kurze Zeit, wo er klar ist, und da gibt es ein bisschen Schwefel, damit man das hält, was man dann hat. Und dann macht er die zweite Gärung und dann hat er in der Flasche immer Hefe. Und wenn er mal degorgiert ist, hat er noch die Kohlensäure. Das heißt, das ist eigentlich der Wein, der bei uns im Betrieb am wenigsten mit Schwefel in Berührung kommt.
Mhm. Wieso jetzt in diesem Falle mit Jahrgangsangabe?
Naja, wir machen zwei ohne Jahrgang, die nach diesem Solera-Verfahren gemacht werden, also wo man immer von der Cuvée des Vorjahres was zurückhält und dann in den nächsten Jahrgang reingibt. Das ist eine super, super Art, tiefe, vielschichtige Weine zu kriegen mit wenig Alkohol. Mhm. Die besten Trauben machen wir aber dann halt so ein bisschen in Champagner-Tradition als Jahrgangssekte. Und das ist halt einer davon, ja.
Okay, also durch die Reserve perpetuell verändert sich natürlich auch die Stilistik ein bisschen, ne?
Man kriegt mehr Stabilität und man kriegt mehr Tiefe. Ja. Mhm. Mhm. Aber hier ist es eher durch die sehr gute Reife der Trauben aus sehr guten Lagen für Sekt. Also es sind bei uns dann immer eher kühlere Weingärten, wo man trotzdem ein bisschen längere Hängzeit der Trauben hat, ohne gleich zu viel Alkohol zu haben. Und vor allem dann durch die Hefelagerung. Ne. Ja, das ist ja doch fast 5 Jahre auf der Hefe gewesen.
Und was ihn ja ausmacht, ist diese tolle Spannung, ne, zwischen diesen frischen, dynamischen, druckvollen Elementen und auf der anderen Seite diese feinen Elementen, die er aber auch hat. Das Mousse ist super fein. Es ist ein zarter Typ und trotzdem nicht drucklos, im Gegenteil. Ja, ja. Und das ist insofern ja das, was wir, glaube ich, auch am Champagner so lieben.
Genau.
Also und die Nase, auch da würde ich sagen, ja, ganz stark geprägt natürlich auch von diesen hefigen Noten, nussigen Noten, auch würzige Komponenten mit drin, sodass auch hier, es ist keine Imitation, aber das ist schon etwas in der Liga anzusiedeln.
Ja, ich denke schon. Also ich meine, es nennt sich nicht umsonst der Methode traditionell, weil also das Handwerk ist zwar angeblich ja von Deutschen entwickelt worden und die aber dann in der Champagne gewerkt haben, aber die Champagne hat das mit Sicherheit perfektioniert und es macht schon durchaus Sinn, sich an die großen Dinge dieses Handwerkes zu halten, aber es macht natürlich auch noch mehr Sinn, das mit den Möglichkeiten, die das eigene Gebiet bietet, zu tun. Und unser Gebiet bietet zwei Dinge, meiner Meinung nach, die für gerade einen Brut Nature oder einen Extra Brut ideal sind. Wir haben die Frische, die man in solchen Weinen braucht, aber gleichzeitig auch die Reife, um mit wenig Dosage arbeiten zu können. Und das ist vielleicht das, was dann unsere Sekte hier auszeichnet.
Wo vielleicht eine andere Region dieses Maß an Harmonie nur mit Brut hinbekommt.
Ja, aber das ändert sich ja auch gerade. Ich meine, auch die sind von der Klimaveränderung nicht verschont. Und in dem Fall Man darf es nicht sagen, weil weil das Problem ja viel zu ernst ist und viel zu gefährlich und seriös ist. Aber so kühle Gebiete wie auch das Kamptalis und natürlich die Champagne oder England gehören da eher zu den Gewinnern derzeit noch.
Das ist ein Teil des Segments, des Portfolios bei dir. Wenn du es jemand auf die Schnelle mal erklären müsstest, hast nicht viel Zeit, wie würdest du dein Gesamtsortiment, ich habe mir das mal angeguckt, da ist ja schon einiges da, wie würdest du das jemand so verklickern, dass er das Gefühl hat, okay, ich habe zumindest mal einen ersten guten Überblick?
Also im Prinzip macht man schon das, was die Region bietet, und das ist der trockene Weißwein des Kamptals und eben, was sich stärker herauskristallisiert in den letzten Jahren, dass Langenlois eine fantastische Sektherkunft ist. Das sind eigentlich unsere zwei Dinge, die wir tun und in beiden diese Frische und Lebendigkeit des Gebietes. Aber gleichzeitig bin ich Bauer und neugierig und natürlich auch über die Geschichte mit anderen Sorten auch konfrontiert und auch mit anderen Stilen konfrontiert, und das nehme ich sehr dankbar an und entwickle das auch noch weiter, und da fallen dann einfach die Dinge rein wie der Naturwein, der meist vergorene Weißwein, aber auch ein bisschen der Rotwein. Und da sind wir fast ähnlich aufgestellt wie in der Champagne, könnte man sagen. Die meisten Rotweintrauben gehen bei uns in den Sekt. Aber die Spitze wird dann als Stillwein, also als Rotwein abgefüllt, so wie das hat in der Champagne auch immer mehr en vogue wird. Und ich glaube, das kann sie dann auch schon sehen lassen, diese Pinots aus unserem Gebiet.
Das ist Pinot und dann, oder auch
auch Zweigelt, wobei der Zweigelt derzeit in eine quasi Naturwein-Cuvée geht. Okay. Das nennt sich Glücklich Rot und ist aus Zweigelt, Pinot Noir und St. Laurent gemacht.
Und mengenmäßig, kannst du das auch mal kurz beziffern?
Also mengenmäßig ist der Sekt in etwa 15%, Tendenz zu 20%. Der Kamptaler, der Klassik, wenn man so will, dann noch einmal, das muss ich gleich rechnen, auch 70%, und die restlichen 10% ist meine Neugier.
Ein bisschen Rot und ein bisschen Natur.
Ein bisschen Rot und ein bisschen Natur, genau, okay. Richtig.
Okay. Ja. Und die 70% trockener Weißwein, das ist ja auch nicht nur ein Wein, ne?
Nein, also das ist schon einmal durch die, jetzt habe ich zwar nur die Lagen mit, weil ich zwei Jahrgänge zeigen wollte, aber es ist natürlich der Gebietswein, der Ortswein und dann der Lagenwein. Also schon durch die Art und Weise, wie das Gebiet seinen Herkunftswein eingeteilt hat, ist das vorgegeben. Aber natürlich ist man meistens stolz auf die Lagenweine. Und deshalb beginnen wir aber nicht mit diesem, sondern mit dem Riesling. Der kommt von einer ersten Lage, die nennt sich Steinmassel. Diese Lagen sind ja uralt, also die hat man schon vor 500 Jahren in den Büchern der Stadt Langenlois aufgezeichnet. Damals halt wahrscheinlich zu Steuerzwecken, was sie Ertrag gebracht haben. Und der Steinmassel ist eine südöstlich ausgerichtete Lage mit diesem Gneis im Unterbau, aber dann auch sehr viel Ton, also Meeressedimente darüber. Also eher ein kräftigerer Boden, aber ausreichend gut drainagiert, dass er nicht
zu fett wird.
Und der kommt jetzt aus 19, und 19 ist eines der sehr, sehr guten Jahre hier im Gebiet.
21 auch?
Ja, wir haben Gott sei Dank eine Serie gerade. Also es sind interessanterweise, das ist zwar jetzt nicht sehr motivierend für jetzt 22, aber die Ungeraden haben aus irgendeinem Grund in der Summe der Jahre die Nase vorne.
Das ist ja ungeheuer kräutrig, da sind ja Salbeinoten drin. Und
ja, und das ist ja auch sicher so ein bisschen zupackend und für den einen oder anderen vielleicht sogar fordernd.
Naja, das Fordernde an diesem Wein ist natürlich, wer eine fruchtige Nase erwartet, kriegt sie nicht, ne?
Ja, klar.
Der kriegt sie nicht. Also das wäre die falsche Erwartung an diesen Wein gestellt. Aber wer sagt, ich brauche am Gaumen, muss es spannend sein, da brauche ich Konzentration, aber auch Frische und Lebendigkeit, all das und eine schöne Textur.
Ja, also mir ist einfach die Trinkigkeit schon wichtig und trotz allem Spaß, den man haben sollte beim Weintrinken, eine gewisse Ernsthaftigkeit im Wein. Und ich denke, das hat er.
Und kommt auch mit der nicht eiskalten Serviertemperatur sehr gut klar.
Ja, ja. Also ich glaube, solche Weine sollte man
ja,
durchaus ein bisschen wärmer trinken.
Ja. Ja.
Aber dann gehen wir zum nächsten, damit nicht alle zu warm werden dann. Bleiben einfach bei dieser Lage. Steinmassel. Aber 2013.
Okay.
Und das ist für einen immer selber auch sehr wichtig, weil man kann dann überprüfen, ob man in die richtige Richtung läuft oder sich gerade verlaufen hat.
Hm. Ich würde sagen, nicht verlaufen, ne?
Nein, also ich glaube, die Richtung stimmt. Also da gibt es schon diese rote Linie dazwischen oder den Faden zwischen den Beinen. Obwohl schon mit durchaus anderen Ideen auch vinifiziert, weil 13er bin ich mir ziemlich sicher, hatte noch keinen Säureabbau. Mhm. Und spielt dann mit dem ein oder anderen Gramm Restzucker dann, um die Säure gut zu balancieren. Währenddessen der 19er ganz trocken ist, aber einen Säureabbau durchgemacht hat. Man merkt es an der Textur, die ist ein bisschen anders. Mhm. Was aber beide Weine, finde ich, haben, ist diese Vertikalität und diese Frische und auch das Kräutige. Das scheint also doch unsere Handschrift zu sein.
Und wird nicht hier durch die Restsüße, ist ja nicht super viel wahrscheinlich, ne?
Nein, also wir reden da
jetzt. 2-3 Gramm oder?
Genau, in dem Bereich reden wir, ja.
Dass die vielleicht doch aber ein kleines bisschen das an Textur einfängt, was auf der anderen Seite der BSA gemacht hat.
Richtig, also, genau.
Ne, dass genau. Die dadurch.
Das sind im Prinzip zwei verschiedene Herangehensweisen, um zu Balance zu kommen. Ja. Beim Alkohol sind sie, sehe ich gerade,
13 oder so.
Ident, ja. Hm. Also und großartige Rundungen machen wir nicht, also das wird schon so sein.
Ist das für euch normal, so dieser Alkoholbereich?
Ja, ist normal, wobei anstrebend haben wir mittlerweile eher 12,5. Aber das passiert, ne? Und es reißt dann schon manchmal einmal aus nach oben auf 13,5 oder so. Aber was wir nicht mehr tun, ist, es anzustreben. Ja. Also wir sind sicher, wir gehören sicher zu den ersten Betrieben, die hier mit der Ernte fertig sind. Das war 2003 war das noch eine Riesendifferenz zwischen den Betrieben, weil da wusste man noch nicht genau, wie man mit diesen warmen Jahrgängen umgeht. Und wir waren in der ersten Oktoberwoche fertig und haben 90% im September geerntet. Andere haben dann noch im November rumgeschnipselt, 2003. Das hat sich jetzt fast schon aufgehört, würde ich mal sagen. Mhm. Also mittlerweile ist klar, dass physiologische Reife nicht mit lang hängen lassen zu tun hat, sondern mit Weingartenpflege.
Ja, also wir wissen ja alle noch die Zeit nach 80er und 90er Jahre. Da war der König und der Gewinner, der möglichst lange gewartet hat.
Richtig, also in den 70er, 80er Jahren und sicher auch davor sind die belohnt worden, die das höhere Risiko eingegangen sind und einfach länger gewartet haben. Weil das Risiko steigt natürlich mit Tag zu Tag, wenn du in den späten Oktober, Anfang November reinkommst, weil das Wetter ist nicht mehr stabil und die Verluste beginnen deutlich zu werden. Heute ist das anders. Also früher hat man wirklich einfach warten können und müssen, um zur Qualität zu kommen. Heute muss man sehr genau abwiegen, wann ich ernte. Also es gibt tatsächlich jetzt einen Lesezeitpunkt, wenn man so will. Und den kann man stark beeinflussen, eben mit dieser Weingartenarbeit. Und da hilft biologisch-dynamisches Arbeiten schon enorm, weil eines der wesentlichen Dinge, die wir versuchen zu tun, das ist wieder der Mensch ist der Mittler, ist Balance zu schaffen. Mhm. Und mit dieser Balance im Wachstum bekomme ich dann auch eine andere physiologische Reife.
Ich habe die in den letzten Monaten sehr viele Winzer im Podcast gehabt, die ganz bewusst sagen, wir ernten früh, nehmen lieber ein kleines bisschen Unreife auch in Kauf, haben aber dafür einen Gewinn an Frische, an innerer Spannung, an niedrigem pH-Wert. Wie siehst du das?
Im Prinzip genau so. Das Einzige, was ich mir abgewöhnt habe, ist von Unreife zu sprechen. Mhm. In der Champagne spricht man ganz gerne bei beginnender Reife.
Beginnender. Mhm.
Und,
vielleicht war jetzt auch nur mein Wording.
Nein, ich habe das selber verwendet mit der Unreife. Aber es ist tatsächlich die beginnende Reife, die allerdings in sich trägt, dass manche Beeren noch nicht reif sind und manche Beeren schon ein bisschen weiter sind. Und das ist halt diese beginnende Reife, die natürlich aber schon nach jeweiliger Sorte, Lage und auch Stil des Weines unterschiedlich ist. Ne? Eine beginnende Reife ist für einen Stillweinproduzenten was anderes als für einen Schaumweinproduzenten. Ist vollkommen klar. Und da muss man sich halt herantasten. Und man schafft es ja sowieso nicht, also Parzelle für Parzelle, sondern man kann ja das eh nur über den Gesamtschnitt dann sehen. Und man hat ja dann die Möglichkeit, mit Verschnitt, mit Küvettierung im Keller zu arbeiten.
Und wenn die Trauben dann wieder erwarten, ein bisschen reifer sind, wenn du sie erntest, kannst du dann mit Ganztraubenpressung was machen, dann über die Rappen dann noch
genau, ein bisschen? Genau, also man kann dagegen wirken. Also bei Weißwein ist, oder das, sagen wir mal so, das Spiel mit den Tanninen und der Säure ist dann wesentlich. Ne? Ganztraubenpressung kann Säure bevorzugen. Also man hat dann ja keinen Schalenkontakt und Stielkontakt und damit hat man keinen Kontakt zwischen dem Kalium der Stiele und der Weinsäure und damit Weinsteinausfall. Also dadurch kriegt man ein bisschen höhere Säure und niedrigere pH-Werte. Und man hat aber ganz bewusst auch die Tannine als Spielmöglichkeit. Passiert zum Beispiel bei der Ganztraubengärung. Also Pinot Noir mache ich mittlerweile ganz gerne mit Ganztraubengärung, weil man damit mit diesen Tanninen Frische reinbringt und Präzision reinbringt. Ja. Also es gibt Möglichkeiten, aber das Ideal ist natürlich der ideale Zeitpunkt und dann die ideale Verarbeitung. Ja.
Und das setzt natürlich auch schlagkräftige Lesemannschaften voraus. Ne?
Das setzt eine gewisse Schlagkraft voraus, klar. Aber was hilft ist, wir arbeiten ja in zwei Gebieten. Einmal Gumpolskirchen, das sind zwar nur 12 Hektar, aber das ist 10 Tage früher in der Reife als Langenlois. Und in Langenlois haben wir heute Weingärten auf 220, 250 Meter Seehöhe, aber dann auch welche auf 400 Meter Seehöhe. Das ist auch wiederum eine Woche Reifedifferenz. Dann haben wir Pinot Noir und wir haben auch Riesling. Und wir produzieren Sekt und wir produzieren den Stillwein und ab und zu auch einen Süßwein. Damit hat man automatisch eine größere Marge an Möglichkeiten.
Macht die Diversität macht da in der Hinsicht auch für die Lese durchaus.
Ja, sicher, klar. Mhm. Also Vielfalt ist ja das Konzept der Natur und das hilft dann natürlich auch in der Weinkultur.
Also im Gegensatz dazu betreiben die Burgunder ja da nicht nur Monokultur, sondern Monokultur hoch zwei.
Könnte man so sagen,
zwei Rebsorten, die alle ähnlich, mal von der Haute Côte abgesehen, aber in dem engeren Bereich relativ Zeit, in dem kleinen Zeitfenster reif werden.
Ja.
Und dann geht's los.
Ja, die brauchen dann richtig viele Leute. Aber das haben sie ja auch in Bordeaux so, dass da ganz viele Leute dann am Werken sind bei der Ernte. Da haben wir es ein bisschen ruhiger. Ja. Ja. So, wir bleiben bei 13. Dann tun wir uns leichter im Vergleich von Lage und Sorte. Das ist jetzt Käferberg Grüner Veltliner.
Auch eine erste Lage?
Auch eine erste Lage, genau. Der Käferberg ist aber großteils nach Osten ausgerichtet, wobei man sagen muss, unser Käferberg, weil der Käferberg als Lage am Ende des Osthanges ist, ganz oben liegt und dadurch Südausrichtung hat, Ostausrichtung und auch Nordausrichtung. Und unser Käferberg hängt eher so auf dem nordöstlichen Teil des Käferbergs. War ich nicht so wahnsinnig glücklich, als ich jung war. Da hat man natürlich immer auf die Südlagen geschielt. Heute bin ich ziemlich glücklich, weil gerade Grüner Veltliner doch ein bisschen früher reift, auch leichter in die Zuckerproduktion geht als ein Riesling und man dann in sehr warmen Lagen dann gleich einmal ein bisschen fetter wird. Ich meine, der hat eh noch immer 13 Alkohol, mehr als genug. Und 13 kommt noch dazu, ist wie gesagt ein tolles Jahr und vielleicht beim Veltliner noch einmal ein Tick mehr outstanding als bei den anderen Sorten. Das hängt mit einer Phase im Jahr zusammen ganz stark, das ist die Blüte. Die ist nämlich im 13 extrem lang gewesen, vor allem beim Veltliner, weil den hat es in der Vollblüte mit einem Wetterumschwung erwischt. Und da gab es, ich weiß so genau, weil wir beim Fritz Wieninger Respekt Johanni gefeiert haben. Und das war, glaube ich, 22. oder so irgendwas Juni, da war Vollblüte, was relativ spät ist, aus heutiger Sicht. Früher nicht so, aber aus heutiger Sicht ist das spät gewesen. Aber wenn sie Johanni verblüht haben, war es immer ein gutes Jahr. Und am Tag drauf, an dem Montag, hat es dann 20 Grad Temperatursprung gegeben, also von 33 auf 13 runter und 70 Liter Regen. Und das hat ihm gar nicht getaugt. Zuerst war es ihm zu heiß und dann war es ihm zu nass. Und dann haben wir also gut die Hälfte der Ernte verloren an kleine Beeren. Also die Beeren sind nicht ordentlich befruchtet worden. Dadurch gibt es nur einen Samen. Entweder verrieseln sie komplett, dann sind sie weg. Oder es gibt nur einen Samen und wenn es nur einen Samen gibt, wachsen sie nicht. Und dann hat man sogenannte Jungfernbeeren. Und von denen hatten wir ausreichend. Aber der Vorteil war, in den Beerenhäuten, in der Schale, steckt der Pfeffer, wenn man so will. Man merkt das, wenn man kaut an Grüner Veltliner. Und deshalb ist 13 ein unglaublich würziges Jahr beim Grüner Veltliner.
Verstehe, schön erklärt. Und der Pfeffer hier geht auch im Alter nicht weg, ne?
Ja, weil Pfeffer hat ja was mit Grün auch zu tun. Es war ja durch diese lange Blüte, war das genau, was wir zuerst gesagt haben. Man hatte unreife, reife und überreife und zwar innerhalb einer Traube, weil es hat der Grüne Veltliner tatsächlich 3 Wochen geblüht. Und damit musst du zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt ernten und dann hast du eben das. Und dieses, ich glaube, es sind eher diese am Beginn der Reife Beeren, die Pfeffer bringen. Man hatte das auch bei Syrah aus nördlicheren Gebieten sehr stark, diesen Pfeffer. Und das kann der Grüne Veltliner auch. Wenn er überreif wird, dann geht er mehr in diese Honiggeschichten. Und wenn dann das Alter kommt, also die Reife kommt, dann bindet sich auch so reife, gelbe Honigaromen dann irgendwann ein. Und das ist jetzt, glaube ich, schon der Fall, dass man neben der Würze auch diese reifen Aromen
hat. Und eine deutliche Salzigkeit im Finale, ne?
Ich hoffe zumindest, dass das so ziemlich bei den meisten Weinen von uns ist, diese Salzigkeit. Ja.
Fällt mir jetzt hier nochmal besonders auf und erinnert mich ehrlich gesagt auch ein kleines bisschen an Weine, die ich verkostet habe, reifere Weine bei dem Ludwig Knoll in Würzburg. Der hat ja nun keinen grünen Veltliner, das sind bei ihm die Silvaner, aber so gereiftere Silvaner von ihm vom Stettener Stein. Kommen mir gerade in den Sinn, vielleicht ist das weit hergeholt, aber die haben auch diese ungeheure Kräutrigkeit und diese ganz eigenständige Nase und verbinden dann am Gaumen eine sehr sanfte, abgerundete Textur, die dann aber nicht sanft und so beliebig ausgeht, sondern die hinten im Finale dann nochmal so einen schönen Druck und ein Feuer entwickeln. Und das ist hier ganz ähnlich.
Ja, okay. Ja. Vielleicht ist es der Grund, warum man den Silvaner den Österreicher nennt. Das war ja eine wichtige Sorte auch in Österreich. Aber es gibt nur mal ganz wenige, die sie pflegen.
Ist zumindest in Deutschland eine unterschätzte Sorte.
Ja, weil in Deutschland halt fast alles dem Riesling irgendwie untergeordnet ist. Ne? So wie bei uns sehr viel dem Veltliner untergeordnet wird. Ja.
Und bei euch ist der Grüne Veltliner, was hat er für einen Anteil?
50%, also so wie das Gebiet das auch. Wir haben sicher einen höheren Anteil an Riesling als im Gebietsschnitt. Also Kammtal hat so 10% Riesling, bei uns sind es 20%.
Wer vertreibt in Deutschland deine Weine?
Auch relativ vielfältig, Gott sei Dank. Sehr, sehr gut. Aber für die Gastronomie ist es vor allem Lobenberg und Wernaturell. Aber dann gibt es auch einer, der ist Österreich-Spezialist, aber heute sehr viel Deutsch auch hat. Das ist die Weinfurore in München. Und dann gibt es viele lokale Größen, die heute hochqualitative Weine verkaufen. Ja. Das ist jetzt 19 wieder, Käferberg.
Okay, jetzt machen wir es andersrum.
Machen wir es andersrum, genau, das ist man nicht. Und das ist jetzt ein Wein, wo man jetzt rein von der Vinifizierung einfach diese Naturweinwelt mit der klassischen Welt, denke ich, verbunden haben. Eigentlich gemacht wie Naturwein. Liegt ein Jahr voller Hefe im Holzfass, ohne Schwefel. Und dann anschließend noch gut 8-9 Monate im Stalldank mit feinen Hefen. Im Stalldank kriegt er dann ein bisschen Schwefel. Das ist das, was ihn zum Naturwein dann doch unterscheidet. Nämlich, dass wir bewusst mit dem Schwefel versuchen, im Gebietskontext zu bleiben. Dass man sagt, das ist ein Kamptaler. Und dann wird aber abgefüllt ohne jede Schönung und ohne Filtration.
Da auch dann kein Schwefel mehr?
Schon, also der kriegt, sage ich mal, dreimal eine kleine Menge und das ist einmal eben bei diesem Abzug. Gesamtschwefel ist weit unter 70, ja.
Okay.
Also könnte bei der RAW gezeigt werden.
Das ist natürlich optisch, obwohl nicht gefiltert.
Ja, aber ist ja früher ist ja der Wein auch klar gewesen, ohne dass man gefiltert hat. Das ist ja reine Technikfrage, wie man abzieht. Bei Naturwein, die Hefe wird ja bewusst genommen, weil man damit mit dem Schwefel noch einmal tiefer kommt oder ihn vielleicht ganz weglassen kann. Das ist der einzige Grund. Und deshalb sage ich auch immer, der Unterschied zum Naturwein ist eigentlich nur mehr dieses Schwefelmanagement, weil wir hier nicht mit bewusst Hefe füllen. Also wir versuchen einfach diese Weine klar zu füllen, weil die Hefe hat natürlich ein paar Vorteile. Das eine ist mit Sicherheit sehr viel Textur am Gaumen und dann eben das Frischhalten des Weines. Aber aus meiner Sicht hat sie auch ein paar Nachteile und das ist vor allem, jeder Wein hat dann so einen gewissen Hefeschleier und deckt dann vielleicht das zu, was man eigentlich rausarbeiten wollte. Und deshalb sagen wir ganz einfach, die Klassiker sollten klar in der Flasche sein und unsere Naturweine, da gehen wir dann den Schritt weiter und füllen auch mit Hefe.
Das ist eine der ganz großen Fragen, mit der ich mich auch zumindest immer mal wieder beschäftige. Führt das Naturweinprozedere zu mehr oder zu weniger Authentizität oder Herkunftstypizität? Wird da was zugedeckt oder wird vielleicht da was vielleicht einfach auf eine andere Art authentisch, nicht auf die wir gewohnt sind? Also ich könnte mir auch vorstellen, dass man irgendwann zu dem Ergebnis kommt, das, was wir halt die letzten 30, 40 Jahre für authentisch, das ist ja auch einem Wandel unterworfen und wir kommen irgendwann zu anderem, zu einer anderen Einschätzung. Es könnte aber auch sein, dass es eben bei dieser Einschätzung bleibt und Naturwein eben dann letztlich etwas ist, was einem in Anführungsstriche einem Autorenwein näher kommt vielleicht wie einem Herkunftswein. Hm. Ich habe es für mich sicherlich überhaupt nicht entschieden, aber mich interessiert deine Meinung.
Ist eine enorm schwierige Frage und ganz schwierig ist die Frage bei den offiziellen Stellen zu behandeln, also Weinkomitees, die sich mit dem Herkunftswein beschäftigen oder auch die Prüfnummer, die das Ganze dann irgendwie absegnen muss. Also ich persönlich meine schon, dass ein Wein, der ohne Zutun von außen produziert worden ist, natürlich deutlich näher an seiner Herkunft ist, als ein Wein, der mit irgendwelchen Enzymen, eventuell massivem Schwefeleinsatz. Schwefel ist ja stilprägend, das ist ja eigentlich die große Frage beim Schwefel, nicht so sehr gesundheitliche Geschichten, weil das der Alkohol viel schlimmer als der Schwefel. Es ist eher die Stilfrage. Also Enzyme, Schwefel, Oxidation zulassen, nicht zulassen, Reinzuchthefe, schnell abziehen, Stalltank, wieder Schwefel und all diese Dinge. Dann eventuell dann überhaupt in die gesamte Trickkiste gegriffen, Tanninzusatz. Es ist ja doch einiges heute möglich. Leider, also ich habe mal gesagt, man hat leider nicht als kleines Österreich aufgepasst, was die Großen so wollen, weil es für uns ein Nachteil ist, ganz zum Schluss. Also das führt den Wein deutlich weiter weg von der Herkunft, als wenn man nichts tut. Das Nichtstun, was ja nicht kein Nichtstun ist, sondern ein sehr persönliches Tun, hat natürlich eine Auswirkung, dass es eher mehr der Autoren Wein ist oder und nicht so sehr die Herkunft. Die Herkunft ist ja etwas, was eben das ein Kollektiv entscheidet. Mhm. Ja? Und leider hat sich halt in den letzten 30 Jahren das Kollektiv eher für den technologischen Wein entschieden und deshalb meint man als Konsument Herkunft so zu erkennen. Aber ich glaube, es ist ziemlich schwierig, wenn ich jetzt hier 10, 15 Veltliner aus Österreich stelle, die zuzuordnen, wenn ich die blind kriege. Mhm. Also wirklich zu sagen, ist ein Wachauer, ist ein Kamptaler, ist ein Treisendaler und so weiter, ist ein Wiener. Weil eben da die Technologie prägend ist. Bei den Naturweinen ist natürlich der Winzer der Prägende. Aber wenn sich der in die Idee der Herkunft einbringt, glaube ich schon, dass es deutlich mehr Herkunft ist. Und wenn das alle tun würden, würde auch der Konsument dann das wieder als Herkunft erkennen. Weil das, was uns wirklich prägt im Geschmacksbild, ist natürlich immer das, was man am liebsten und am häufigsten zu sich nimmt. Ja? Also wenn ich sage halt immer, wenn jemand einen Filterkaffee mit Milch und Zucker trinkt, hat er vielleicht mit dem Espresso seine Probleme. Und jemand, der nur Espresso trinkt, trinkt mit Sicherheit keinen Filterkaffee mit Milch und Zucker. Und so ist es beim Wein nicht anders. Also das, was man am liebsten trinkt, das erkennt man auch als das Richtige, wenn man so will. Und das gilt natürlich auch für die Herkunft.
Und die Menschen, die in Anführungsstrichen Naturweine produzieren, brauchen ja auch vielleicht ein bisschen Zeit, um mit dieser neuen, nämlich extrem interventionsarmen Herangehensweise auch Herkunft herauszuarbeiten. Vielleicht braucht das ein bisschen. Es geht vielleicht nicht direkt beim ersten Mal, wenn man so arbeitet. Vielleicht braucht man auch 10 Jahre, um den Weinberg so kennenzulernen, um die Weine in ihrer Entwicklung, wenn sie mal reifer werden, kennenzulernen. All das ist ja der große Vorsprung eurer Generation, die das auf einem hohen Niveau ja hat, schon 20 Jahre betrieben.
Ja, also mein Vorteil heute ist, glaube ich, dass ich schon 3 verschiedene Phasen der Weinkultur, wenn man so will, miterlebt habe. Und im Prinzip ist das nichts anderes als die Geschichte mit Barrique. als die kleinen Fässer kamen und der Holzton plötzlich als Qualität erkannt wurde und nicht als Fehler, weil es war vorher ein Fehler. Und ich selbst habe das gemacht. Ich habe Veltliner in die kleinen Fässer geschmissen und mit Holzton dann verkauft und zwar erfolgreich. Und da gab es ja dann die Auswüchse mit Doppelbarrique. Ne? Also da hat sich jemand neue Fässer gekauft, ein Jahr lang drin, dann hat er sich nochmal neue Fässer gekauft, noch mehr ein Jahr drinnen. Also der pure Wahnsinn. Es ist im Prinzip genau das Gleiche wie die Auswüchse im Naturweinbereich. Ne? Wenn man plötzlich flüchtige Säure, die eindeutig präsent ist und Maustöne zum guten Ton gehören. Also meiner Meinung nach nicht. Das ist ein Fehler und wird ein Fehler bleiben. Es kann natürlich schon sein, dass ein bisschen flüchtige Säure extrem unterstützend ist für die Aromatik, so wie auch ein bisschen Brett möglicherweise zu 100 Parker-Punkten führt. das ist halt so. Also kommt ja auf die Dosis immer drauf an. Ne? Und ich meine, wie mein Vater gearbeitet hat, der hat ja, er hat natürlich Zucker verwendet, aber das war es dann auch schon, weil er hat nicht entschleimt, er hat nicht gekühlt, er hat geschwefelt wahrscheinlich und er hat aufgebessert, wenn zu wenig Reife da war. Aber er hat keine Enzyme verwendet, keine Reinzuchthäfen verwendet, er hat nicht gekühlt eben und das ist alles, was heute zum guten Ton gehört, hat er nicht gemacht, das habe ich eingeführt. Ich habe dann begonnen mit all den Trara und ich habe es wieder rausgenommen. Und so haben viele Doppelbarrik gemacht und viele haben das wieder voll zurückgenommen. Also in unserer Gruppe sind mehr als genug Betriebe, die ein sehr modernes Weinmachen mal gemacht haben und heute sich damit ja kaum mehr identifizieren können und einfach zurückgegangen sind. Allerdings, und das muss man halt sagen, mit anderen Trauben.
Ja.
Das ist ein ganz großer Unterschied zu den 80er Jahren.
Absolut. Da hat sich im Weinberg doch viel geändert. Es ist, war ja schon auch ein bisschen die letzten 10, 15 Jahre die Ära, wo im Weinberg viel dazugelernt und vieles besser gemacht wurde.
Heute sind die Weingärten anders gepflegt. Jeder geht durch und bricht Triebe raus und dergleichen. Und damit bist du automatisch einmal mit niedrigeren Erträgen unterwegs. Und das hat man natürlich verfeinert. Und dann kam eben die Biodynamie dazu. Das heißt, also Bodenpflege hat sich radikal verändert. Heute ist ja auch nicht nur die konventionell arbeiten, haben heute eher begrünten Boden. Und dann kam zum Beispiel noch der Rebschnitt dazu, der im Prinzip auch wieder eine Idee von früher war, weil früher bei so einer Stockkultur hat man immer so einen kleinen Zapfen oben drauf geschnitten, niemand hat einen Ast rausgesägt, also das hat mit Sicherheit niemand gemacht. In der Schule haben wir dann allerdings gelernt, dass man Säge dabei hat und exakt geschnitten und das hat im Prinzip dann gegründet in kürzerer Lebensdauer der Rebstöcke und die heutigen Esker-Probleme kommen aus dieser Zeit.
Genau. Ihr macht sanften Rebschnitt?
Wir machen sanften Rebschnitt und ist ja faszinierend, wir haben umgestellt auf Biodynamie und haben sich über alles mögliche Gedanken gemacht, also wie geht es dem Regenwurm am besten, aber wie es dem Rebstock am besten geht, die haben wir es erst später gemacht, weil der Rebschnitt natürlich schon ein massiver Eingriff ist. Ne? Also man hat ja da wirklich wild gewerkt, man hat ja den Reben ständig irgendwie Hand und Fuß abgeschnitten und das tun wir heute nicht mehr. Ne?
Wie geht es weiter im Hause Leumer? Was sind die, gibt es neue Projekte, Vorhaben für die?
Das größte Projekt ist einfach die Verfeinerung, würde ich mal sagen. Bei all diesen Dingen, die wir jetzt begonnen haben, teilweise noch nicht so umsetzen können, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Ich meine, das ist schon sehr, sehr komplex geworden. Das ist ja auch das Spannende an der Biodynamie. Also das ist ja Ende nie, könnte man fast sagen. Man kann also so viel entwickeln. Das sind also Weingüter wie Foradori oder so, die sind da schon deutlich weiter, muss man ganz fairerweise sagen. Da werkt auch eine ganze Familie so an diesem Thema und dem Starken. Deshalb hoffe ich ja an die nächste Generation. Weil die Biodynamie wirklich wahnsinnig viele Möglichkeiten bietet. Also das ist echt faszinierend. Also das hat, also das ist die konventionelle Landwirtschaft, das ist eine richtig eine verarmte Landwirtschaft, könnte man sagen.
Ja. Ja, und man sieht das, du hast ja Foradori angesprochen, da wird das Thema natürlich sehr viel umfassender gedacht, ne? Das genau. Thema Biodynamie und jetzt haben sie Montobaldo, dieses Gemüse und da werden auch die Rinder eine andere Rolle spielen noch und und Käse wird gemacht und also das ist natürlich klar, du hast recht, die ganze Familie, ne? Da ist die Elisabetta oben, die auf der Alm sitzt und die drei Kinder.
Ja, die sind alle großartig und ziehen an den gleichen Strang, ne, und haben die gleichen Ideen und sind aber sehr offen und alles andere ist dogmatisch. Und das ist mir auch sehr wichtig, ne, dass man diese Dinge nicht dogmatisch sieht, weil das ist wieder eingrenzend. Ne. Das beschränkt dich gleich wieder automatisch. Man muss das schon alles sehr offen denken und dann ist es aber wirklich eine unglaublich faszinierende Spielwiese.
Wenn ich das nächste Mal komme, reden wir noch ein bisschen intensiver nur über diese Spielwiese. Heute haben wir viele Themen angesprochen, aber ich glaube auch einiges vertieft. Ich danke dir, Fred.
Gerne.
Und wünsche dir für den Jahrgang, der jetzt ansteht, nämlich 2022, alles, alles Gute.
Dankeschön. Schön, dass du da warst. Danke.
So, ihr Lieben, das war die Podcast-Episode mit dem Kammtaler Winzer Fred Leumer. Seine Weine bekommt er unter anderem bei Lobenberg in Bremen, der Weinhalle in Nürnberg und Weinfurore in München. Die nächste Episode von Genuss im Bus geht planmäßig in 14 Tagen an den Start. Dann ist Herbert Zillinger zu Gast. Wie kein anderer verkörpert Herbert den Aufbruch in das vor allem für einfachen Massen- und Sektgrundwein bekannte Weinviertel. Zusammen mit seiner Frau Carmen geht er in Ebenthal ungewöhnliche Wege und weist mit seiner kompromisslos individuellen Herangehensweise dem Gebiet den Weg in eine wirklich vielversprechende Zukunft. Seine Weine präsentieren sich ungemein puristisch, alle miteinander geprägt von einer wundervollen Balance, einer in sich ruhenden Ästhetik. Vor allem seine grünen Veltliner kommen kristallklar, voll vibrierender Spannung, ungemein vital und druckvoll daher. Es sind Weine mit enormem Tiefgang und Dichte, ohne auch nur im Anflug schwer oder aufdringlich intensiv zu wirken. Und ganz ähnlich ist auch Herbert Zillinger. Deshalb freue ich mich sehr, wenn ihr am 26. August wieder einschaltet, wenn dann mit Herbert Zillinger ein ungemein facettenreicher Mensch und außergewöhnlicher Weinmacher am Mikrofon Platz nimmt. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.